Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. Der letzte Doppelpass, bevor der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder rollt. Dementsprechend groß ist die Vorfreude, oder war sie zumindest, bis gestern Abend. 19.30 Uhr, dann kam die Schocknachricht aus Dresden. Es gibt bei Dynamo 2 neue Corona-Fälle. Der Boss der DFL, Christian Seifert, hat im Vorfeld schon erklärt, welche Entscheidungen es dann gibt und wer sie trifft.
Und die Zuständigkeit liegt immer bei den lokalen Gesundheitsbehörden. Ob wir der Meinung sind, dass ein Spieler isoliert in Quarantäne muss oder nur eine kleine Gruppe oder die ganze Mannschaft, ist völlig unerheblich. Zuständig ist das Gesundheitsamt vor Ort.
Und das Gesundheitsamt hat sofort entschieden, 14 Tage häusliche Quarantäne für jeden Spieler. Das heißt natürlich kein Mannschaftstraining. Und der Auftakt am kommenden Wochenende gegen Hannover 96 ist damit auch Geschichte. Die Auswirkungen, die Gefahren, die Konsequenzen. Es gibt viel zu besprechen mit meinen Gästen. Heute Morgen. Er ist Trainer. Unter anderem war er beim FC Augsburg, beim VfB Stuttgart und bei Schalke 04. Markus Weinzell. Hallo Markus.
Morgen.
Muss mal gucken, das ist ein langer, langer Titel. Der Bundesvorsitzende der Jusos und stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Kevin Kühnert, herzlich willkommen.
Schönen Tag.
Premiere, glaube ich, ne, an der Stelle. Mhm. Der Chefredakteur von OneFootball ist auch unser Gast oder mein Gast, Benjamin Kuhlhoff.
Benjamin.
Und dann mein Chef, der Vorstandsvorsitzende der Sport 1 Medien AG, Olaf Schröder. Olaf, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Der Chefredakteur, auch toller Titel jetzt. Kannte ich noch gar nicht. Vom Kompetenzcenter Sport bei der Bild-Zeitung, Matthias Brüggelmann. Matthias, hallo.
Guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte natürlich, Stefan Effenberg. Stefan, grüß dich.
Guten Morgen, hi.
So, und damit bin ich wieder bei Laura. Moin.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir hatten uns alle so sehr gefreut über die Nachricht unter der Woche. Der Ball, der rollt endlich wieder in der Fußball-Bundesliga. Nach exakt 66 Tagen Zwangspause darf also endlich wieder gespielt werden. Hoffen wir zumindest noch. Wir haben es gerade gehört, also bei Dynamo Dresden, da gab es eben schlechte Nachrichten. Zwei Spieler positiv getestet worden. Darum dreht sich auch die Frage der Woche. DFL-Schock, was bedeuten die neuen Corona-Fälle in Dresden für den Neustart? Rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da gibt es den Live-Blog, wie immer, da können Sie mitdiskutieren und natürlich auch abstimmen. Und Sie dürfen eben das Dopafon anrufen. Kevin Kühnert, unser Gast heute, der hatte zwar aufgerufen dazu, bitte die Leitung immer frei zu halten, falls Uli Hoeneß irgendwie anruft. Ich kann Sie beruhigen, es gibt eine eigene Nummer. Also Uli Hoeneß hat eine andere Nummer, sozusagen das Hoeneß-Fon, wenn wir es so nennen wollen. Also der weiß schon, wie er hier in die Sendung kommt. Da machen wir uns mal keine Sorgen und klicken Sie sich auch rein unter sport1.de. Da finden Sie eben alles rund um Dynamo Dresden und was das Ganze bedeutet.
Danke, Laura. Kevin, das ist das rote Telefon, das kennst du vielleicht, ne?
Ja, das ist
das, das gibt es bei uns, das ist das Uli Hoeneß Telefon. So, am Mittwoch gab es grünes Licht aus Berlin, am Donnerstag dann aus Frankfurt den neuen Terminkalender. Doch seit gestern steht alles wieder auf der Kippe. Bei Dynamo Dresden gibt es 2 neue Corona-Infizierte.
In Dresden entfaltet sich gerade das Worst-Case-Szenario der DFL. Fakt ist, dass wir in den kommenden 14 Tagen weder trainieren noch am Spielbetrieb teilnehmen können, so Ralf Minge, Dynamos Geschäftsführer. Neu ist, dass Mannschaftskollegen betroffener Spieler vom Gesundheitsamt offensichtlich nicht als Risikogruppe 2, sondern als Risikogruppe 1 qualifiziert werden. Das aber bringt das gesamte DFL-Konzept ins Wanken. Das Hygienemodell der Liga basiert darauf, dass nur die betroffenen Spieler, keinesfalls aber das gesamte Team in Quarantäne muss.
Es ist nicht so, dass das Gesundheitsamt am Ort XY in Deutschland jetzt sagen könnte, dieses Konzept kippt grundsätzlich. Das Gesundheitsamt befasst sich mit Fällen, die aus diesem Konzept resultieren. Wenn zum Beispiel positiv getestet wird, dann muss das Gesundheitsamt sich mit den Folgen auseinandersetzen.
Dresden ist nun der Präzedenzfall, trotz aller Vorkehrungen. Wir haben sowohl personell als auch logistisch einen enormen Aufwand betrieben, um alle medizinischen und hygienischen Maßnahmen strikt umzusetzen. Niemand weiß, wo und bei wem sich die Spieler angesteckt haben. Das lässt sich nie sicher bestimmen. Sicher ist aber, der Fall Dresden ist der Super-GAU für das DFL-Konzept.
Stefan, ist er das für dich, der Super-GAU? Oder wieder ein Rückschritt? Wie würdest du es einordnen?
Ja, natürlich ein Rückschritt. Ganz klar für die zweite Liga. 2 Wochen kein Trainingsbetrieb, kein Mannschaftstraining. Das heißt, dass sie da sportlich, wenn sie wieder reinkommen, auch wieder im Nachteil wären. Von daher gilt es wirklich zu überlegen, das wirklich abzubrechen. weil ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in der ersten Liga, also wir freuen uns natürlich und hoffen, dass nichts weiteres passiert oder dass nichts passiert auch in der ersten Bundesliga, aber dass, wenn dieser Fall auch in der ersten Liga eintritt, dann musst du die Bundesliga abbrechen.
Olaf, können wir das abbrechen? Wollen wir das? Sollen wir das?
Wollen wir das? Sollen wir das? Können wir?
Wollen also, wahrscheinlich nicht.
Nee, wollen nicht. Also,
nein,
wir sind
nein,
alle irgendwie. Nicht, um Gottes Willen. Nein, wir sind doch alle. Müssen? Alle zwiegespalten. Ja. Es gibt mit Sicherheit eine private Meinung, die jeder auch sich in sich tragen sollte, in sich haben sollte. Ich sitze auch heute hier im Prinzip in Vertretung eines Wirtschaftsunternehmens. Betroffen, nicht betroffen. Es gibt Partner, die sind nicht direkter Lizenznehmer und sind betroffen. Es geht auch da um Arbeitsplätze. Sport 1, Sky, Amazon, alle Erwähnten sind in Anführungsstrichen abhängig davon, dass die Bundesliga wieder losgeht, weil wir auch Reichweite brauchen. Wir brauchen Themen. Wir brauchen die Werbung wieder zurück. Insofern begrüße ich das erstmal aus Sport1-Sicht, dass es wieder losgeht. Dass man privat darüber diskutieren kann und eine Meinung haben kann, akzeptiert. Aber einfach aus der Sicht einer Unternehmung, muss ich sagen, begrüße ich den Neustart. Mhm.
Matthias, du? Pro oder?
Also erstmal pro Neustart und natürlich wackeln. Pro Neustart, kontra Abbruch. Finde ich, macht keinen Sinn, jetzt nach einem Fall bei einem Verein, der jetzt 2 Wochen aussetzt, zu sagen, wir sagen jetzt die Bundesliga ab. Das ist viel zu früh. Im DFL-Konzept steht ja auch nicht drin, dass die Bundesliga einen Impfstoff entwickelt hat und behauptet, dass es keinerlei Ansteckung mehr geben kann, sondern das DFL-Konzept beruht darauf, das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten. Und jetzt beim Fall Dresden ist ja hochspannend und ich hoffe, dass da eine hohe Transparenz hergestellt wird vom Gesundheitsamt, was genau zu dieser Entscheidung geführt hat. Denn wir hatten ja eine erste Testwelle in Dresden.
Es gab ja schon einen Fall.
Mit einem positiven Fall. Dann gab es eine zweite Testwelle. Da waren alle Fälle negativ. Dann kam das Mannschaftstraining am Donnerstag, wo also zum ersten Mal mit Körperkontakt trainiert wurde. Und kurz darauf waren dann 2 Fälle positiv. Und jetzt ist ja die spannende Frage, ist es überhaupt möglich, dass eine Ansteckung beim Mannschaftstraining erfolgt hat? Oder war es so, das ist das, was wir jetzt aus Dresden hören, dass an dem Testergebnis der zweiten Welle gezweifelt wird? Also waren diese Spieler möglicherweise eben vorher schon positiv? Und das muss man jetzt einmal wissen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um den Fall beurteilen zu können. Was ist in der Woche in Dresden passiert? Wie hat man davor trainiert? Gab es Mannschaftssitzungen in geschlossenen Räumen oder ähnliches? Ja. Einfach, um besser zu verstehen, was da jetzt an der Stelle passiert ist. Und grundsätzlich ist es ja immer noch so, dass erste Liga ist ja bislang gar nicht betroffen, die zweite Liga auch noch viel Zeit hat. Das Ziel ist, bis zum 30.06. durchzukommen. Aber wir wissen natürlich, dass im Juli auch noch Puffer ist.
Also nicht falsch verstehen. Ja? Also ich bin natürlich auch pro Weiterspielen. Ohne Frage. Keine Frage. Aber wenn dieser Fall eintrifft, wie jetzt in Dresden, dass es heißt, sie können 14 Tage nicht mit der Mannschaft trainieren. Wie sollen die denn in den Spielbetrieb reinkommen? Das heißt, wenn dieser Fall auch in der Bundesliga, in der ersten Liga passieren sollte, wäre das ja ein fataler sportlicher Nachteil für den Verein, den ich wünsche es keinem. Mhm. Aber das kannst du ja gar nicht mehr in der laufenden Saison denn einholen oder aufholen.
Markus, ich glaube, da muss man 2 Punkte sehen. Dresden ist das Zünglein an der Waage in der zweiten Liga. Ja? Die spielen selber gegen den Abstieg. Die spielen noch gegen alle 3 Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Und die steigen jetzt ein wie Dänemark 92 in die EM. Ja? Die sind zwar dank Big Mac Europameister geworden. Du erinnerst dich, Stefan?
Das ist ein Gerücht, glaube ich.
Insofern zeigt das ja, dass es offenbar nicht hinderlich ist. Also schlechter Vorbereitung, Höchstleistung.
Europameister sind sie geworden.
Ja. Dennoch ist der Wettbewerbsnachteil natürlich dafür die ganze Liga. Es geht ja nicht nur um die beiden Spiele. Ich meine, ich bin von meiner Profession, ich bin Sportjournalist, ich bin Chefredakteur einer ganzen Redaktion. Wir alle freuen uns, wenn der Ball wieder rollt. Na klar, wir haben auch keine Lust mehr, Pandemiezentrum und über Corona und zu reden. Aber die Entwicklung, die jetzt ist, und es zeigt sich sprunghaft, vor einem Tag haben doch alle gesagt, diskutiert, ist es sinnvoll, die Liga zu starten. Jetzt in Dresden gibt es Fälle. Jetzt plötzlich merkt man, das Virus ist nicht in den Griff zu kriegen. Die Tests sind vielleicht nicht sicher. Also,
ja, das ist eine ganz neue Erkenntnis, was Matthias gerade gesagt hat. Die Tests jetzt ja auch nicht mehr hundertprozentig zu stimmen scheinen.
Man muss es einfach hinterfragen, wie kam es zu 2 positiven Tests, wenn 3 Tage vorher alle negativ waren? Das gilt es einfach einmal zu klären. Und auf die Antwort bin ich gespannt.
Es gibt ja auch Stimmen aus Berlin, die sagen, die Tests genommen wurden dank Salomon Kalou, hat man es ja live im Internet gesehen. Das war jetzt nicht ganz so, wie es das Konzept vorsieht oder ganz so, wie es die DFL sich gerne wünscht oder dass die Gesundheitsämter sich das wünschen. Also da ist so viel Spielraum für Fehler eben, weil da Menschen mitmachen. Das ist ja wie im Alltag. Jeder von uns, also jeder wirft den ersten Mundschutz, der noch keinen Fehler gemacht hat in den letzten 8 Wochen. Jeder von uns macht jeden Tag mindestens einen Hygienefehler, der nicht vorgesehen ist. Warum sollten Fußball Fußballer das nicht tun. Und das ist meiner Meinung nach nicht bedacht worden in diesem Konzept. Das ist theoretisch grandios. Andere Ligen fragen nach, die NBA fragt nach, wie macht ihr das? Und die fragen alle nach, wie toll das Konzept ist. Und dann kommen die Spieler und dann kommen der medizinische Stab. Jetzt werden die Journalisten in die Stadien gelassen, TV-Teams, Kamerateams und so weiter. Plötzlich sind 300 Leute. Wie will man die alle in ein Konzept pressen und alle halten sich an die Richtlinien? Meiner Meinung nach richtig schwierig.
Aber das ist nicht nur da schwierig, ne? Glaube ich. Ja. Da sind wir uns einig. Markus, wie groß ist der Nachteil für Dynamo Dresden jetzt
aus deiner Sicht? Ist klar, wenn die jetzt 14 Tage nicht trainieren können, das ist ein Riesennachteil. Und,
was willst du als Trainer machen? Du kannst ja gar nichts machen, oder?
Nein, es befolgen.
Gibt's Trainingspläne für zu Hause, oder was?
Ja, es ist ganz schwierig. Da ist der Nachteil definitiv groß. Und es ist ja eine englische Woche. Also man kann ja nicht erwarten, wenn die Sonntag aus der Quarantäne kommen, dass sie Mittwoch gleich wieder spielen. Aber ich glaube, dass so ein Fall jetzt in dem Plan noch irgendwo handelbar ist. Es sind 3 normale Wochen noch. Also 3 Nachholspiele könnte man bis Ende Juni einbauen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt noch in dem Konzept der DFL mit drin. Öfter sollte es nicht vorkommen.
Aber wie lange müsstest du trainieren mit der Mannschaft, damit du auf dem Niveau bist, eben auch den Wettkampf angehen zu
können? Wir reden ja jetzt nicht von einer Idealvorstellung, sondern das Ganze ist ja irgendwo ein Überlebenskampf oder überlebenserhaltende Maßnahmen. Und dann muss man auch Kompromisse machen. Aber 3 Tage, denke ich, sind zu wenig. Eine Woche braucht man mindestens, um das irgendwie zu verantworten. Ideal ist es definitiv auch nicht.
Mhm. Kevin, du hast von Anfang an immer gesagt, man sollte gar nicht mehr spielen, ne? Oder nur unter bestimmten Voraussetzungen?
Ich wertschätze irgendwie das, was die Verbände da versucht haben, auf die Beine zu stellen. So, die haben sich richtig im Kopf gemacht. Ich finde auch Christian Seifert kommuniziert dafür die Liga sehr empathisch und sehr demütig auch. Ich glaube, sonst wären wir gar nicht an den Punkt gekommen, jetzt über diesen Start zu diskutieren. Das ist schon in Ordnung soweit gewesen. Für meinen Geschmack ist zu wenig innegehalten worden. Und ich meine nicht das sportliche Inhalten, das hatten wir jetzt lange genug. Ich bin auch Fan, aber in der Funktion sitze ich nicht hier. Das ist jetzt meine persönliche Präferenz. Ich will auch gerne Spiele sehen, aber ich habe das natürlich auch politisch zu bewerten. Und ich finde, es ist einfach sehr schwer vorstellbar, dass wir jetzt Schulkinder haben im Alter von 6, 7 Jahren. Die kriegen gerade Elternzettel in den Schulen, wenn sie da reinkommen, ausgeteilt, in denen quasi drinsteht, wenn ihr hier die Regeln nicht einhaltet, wenn ihr Körperkontakt und so habt, dann werdet ihr nach Hause geschickt. Dann könnt ihr nicht mal am Schulbetrieb teilnehmen. Und gleichzeitig werden die jetzt 2-mal die Woche frei empfangbar im Fernsehen sehen, wie ihre Lieblinge auf dem Rasen stehen, Zweikämpfe, Rudelbildung, alles, was dazugehört. Das ist, glaube ich, einfach etwas, was kommunikativ neben den organisatorischen Fragen, die im Raum stehen, nach hinten losgeht und die Debatte befeuern wird, ob der Fußball in Deutschland Sonderrechte genießt. Und natürlich ist das ein Stück weit ein Sonderrecht. Christian Seifert war klug genug am Anfang, in aller Offenheit zu sagen, natürlich geht es hier um wirtschaftliche Erwägungen auch an dieser Stelle. Es gibt auch viele Leute, die wollen das sehen, aber in erster Linie geht es jetzt ums Überleben der Branche mit den Vereinen und allem drumherum. Das ist richtig, das ist ehrlich. Aber darum geht es vielen anderen in diesem Land im Moment gerade auch, die nicht so schnell eine Lockerung bekommen haben.
Aber klar. Ja, aber, so, ich finde das Argument mit Kitas und Schulen finde ich okay. Bin ja selber betroffen, habe 2 Kinder. Muss fairerweise sagen, fühle mich maximal im Stich gelassen von der Stadt, von der Politik, von dem, was da passiert. Dann sind die beiden noch auf unterschiedlichen Schulen, dann ist es noch mal in einer ganz anderen Handhabung. Also das ist ein anderes Thema. Das muss man diskutieren. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich finde nur, wir sollten nicht anfangen, den Fußball mit allem zu vermischen. Wir reden über ein Wirtschaftsunternehmen, da müssen wir ehrlich sein, mit BMW vergleichen, in Anführungsstrichen, vielleicht auch mit VW vergleichen. Die haben wirtschaftliche Interessen. Und deswegen müssen wir uns so ein bisschen in der Argumentation auch von den Schulen lösen. Das ist ein anderes Thema. Ich finde, da versagt die Politik, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ansonsten hat Christian Seifert ehrlich gesagt einen richtig guten Job gemacht aus der Sicht der DFL. Ja. Jetzt ist es an den 36 Anteilseignern, damit umzugehen und das auch so darzustellen. Diese Sympathie für den Fußball, dass das irgendwie mit der Kreisklasse gleichzusetzen ist, davon müssen wir uns lösen. Es geht hier rein um Geld. Das ist die Wahrheit.
Der Unterschied zu VW und BMW ist, die sind nicht im Sommer pleite, wenn jetzt der Betrieb langsam hochgefahren wird. Und da stellt sich die Frage nach einem nachhaltigen Unternehmertum, wenn wir denn über Unternehmen sprechen, genau. An dieser Stelle, warum da so wenig Vorsorge für so einen Fall getroffen ist, warum es keine Rücklagen gibt.
Wo ist die? Ich sehe halt die Extrawurst Bundesliga nicht, die immer so gerne genannt wird. Und auch Ihr Parteivorsitzender hat ja gesagt, es ist den Menschen schwer zu erklären, dass Kitas geschlossen sind, aber Fußball wieder spielt. Dafür ist Politik da, das genau dann zu erklären. Wir müssen doch mal ehrlich sagen, keine Kita bleibt geschlossen, weil wieder Fußball gespielt wird.
Und mit den Tests.
Und wir, werden sehen, bei jedem Fußballspiel, das im Fernsehen läuft, werden wir durch die leeren Zuschauerränge jedes Mal daran erinnert werden, dass wir eben nicht in einer Normalität sind. Der gleiche Effekt, der aus meiner Sicht durch den Mundschutz eintritt. Ja, ich werde jedes Mal, wenn ich mich draußen bewege, daran erinnert, ich muss auf mich Acht geben. Wir sind noch nicht da, wo wir vor 3 Monaten gewesen sind. Und darum passen die Geisterspiele aus meiner Sicht eben gerade in diese Zeit, weil sie daran erinnern, dass wir keine Normalität haben. Aber wir versuchen uns halt in allen Bereichen des Lebens schrittweise zu öffnen. So versucht es der Fußball auch. Ein Wirtschaftsunternehmen, wer jetzt diese emotionale, das sei nur Hobby und keine Wirtschaft, das entspricht ja nicht den Tatsachen, das behauptet ja auch keiner. Und der Fußball hat sich angeguckt, wie sind unsere Herausforderungen. Unsere Herausforderungen sind, dass unser Beruf nur auszuüben ist mit dem Körperkontakt. Und darum hat man eben ein Konzept erarbeitet, was das Bundesarbeitsministerium für gut gegeben hat, was die Sportinnenminister für gut gegeben haben, was die Berufsgenossenschaftsversicherung für gut gegeben hat. Und danach versucht man jetzt ein Stück weit Normalität durch Fußballspielen wiederherzustellen. Ich frage mich ja mal, was wäre die Alternative? Also wäre die Alternative zu sagen, wir lassen das Land dicht, bis wir einen Impfstoff haben. Wir spielen keinen Fußball, bis wir den Impfstoff haben. Ich glaube, auch da muss es ein Herantasten an Normalität geben. Und das macht der Fußball jetzt. Und wenn wir in 3 Wochen 5 positive Tests in jeder Mannschaft haben, dann werden wir sehen, es hat nicht funktioniert. Und wenn Dresden ein Ausnahmefall bleibt, dann sagen wir in 2 Monaten, es hat funktioniert. Aber ich finde, das ist ein sehr verantwortungsvoller Weg, in dieser schwierigen Zeit zu gucken, wo kann der Fußball da sein?
Also jetzt reden wir ja auch erst über einen Spieltag. Danach müssen wir wahrscheinlich sowieso erst mal wieder schauen, ob es weitergeht oder nicht. Oder glaubt ihr, dass es schon feststeht? Du hast zwar gesagt, das Ziel ist 30. Juni.
Naja. Was steht fest, dass es schon weitergeht?
Dass immer weitergespielt wird bis zum 30. Juni, ist auch noch nicht klar, oder?
Dass man über den 30.06. hinausspielen kann.
Nein, überhaupt. Dass man vielleicht nicht, wie Stefan, zwischendurch mal, wie du auch sagst, wenn es dann mehrere Fälle gibt, dass man dann...
Dass wenn nach dem zweiten Spieltag
irgendwas
in der Bundesliga wieder passiert, so wie in Dresden jetzt, was passiert dann?
Dann, ja, genau.
Weil das Zeitfenster verschiebt sich ja immer weiter nach hinten. Plus die Mannschaft, die du ja rausnehmen musst aus dem Spielbetrieb. Wie willst du das denn hinten wieder auffangen? Das meinst du, glaube ich.
Ja, ja, ja. Und du kriegst es ja nicht in den Griff.
Nein, du kriegst es nicht
in den Griff.
Also wenn dieser, also wir wünschen es niemandem und keinem Verein. Aber wenn dieser Fall passiert, wie bei Dynamo Dresden auch in der ersten Bundesliga, dann gibt es eigentlich nur die Konsequenz, dass du abbrechen musst. Das ist meine
Vereine
Meinung.
Tragen ja dieses Konzept alle mit. Also auch wenn wir jetzt über Dresden reden und sagen, welche Nachteile die möglicherweise haben. Alle 36 Vereine haben ja gesagt, wir akzeptieren das Konzept. Und damit haben sie ja auch akzeptiert, dass sie möglicherweise von Krankheitsfällen oder Quarantäne beschlossen sind. Das heißt, der Fußball an sich hat gesagt, wir wissen, dass hier möglicherweise Schwierigkeiten beim Training entstehen, aber wir sind bereit, es mitzutragen. Insofern gehört auch jetzt dazu, dass Dynamo Dresden erstmal sagt, okay, das ist für uns jetzt nicht ideal. Wir wussten aber, dass sowas passieren kann. Und wenn wir in 3 oder 4 Wochen mehr Fälle haben, dann muss man neu entscheiden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt so eine Art Höchstgrenze festzulegen, falls 4 Mannschaften in dem und dem Zeitraum ausfallen, dann brechen wir ab. Sondern wir müssen entscheiden von Fall zu Fall.
Aber ich finde, das Konzept ist ja der Schlüssel, dass der Fußball überhaupt wieder spielen darf. Und das Entscheidende von dem Konzept war für mich eigentlich immer, es muss nur derjenige in Quarantäne, der dann auch infiziert ist, eben, dass man die Voraussetzungen so herstellt, dass keiner sonst in der Risikogruppe 1 ist.
Mir aus
der Ferne war das Entscheidende. Und jetzt ist es eben in Dresden anders. Und wenn das öfters der Fall ist, dann wird es ganz schwierig, es zu Ende zu spielen. Wenn es so ist, dass nur derjenige, der infiziert ist, dann rausgenommen wird, dann ist es machbar.
Aber dann stellt sich ja die Frage, wenn 2 oder 3 Infizierte es gibt in Dresden, warum werden die nicht isoliert, das, was du ja meinst?
Ja.
Warum gehen die komplett in Quarantäne?
Aber das Gesundheitsamt
macht das. Weil das Gesundheitsamt das dann entscheidet.
Ja, es macht ja nicht der Verein oder die DFL oder sonst was.
Ich glaube, das ist genau das Argument. Gott sei Dank entscheidet nicht der Fußballverein, sondern Gott sei Dank wird ihnen diese Entscheidung weggenommen. Aber wir reden, also jetzt ist es passiert und ich glaube auch, dass die DFL damit gerechnet hat, dass es passieren kann. Und jetzt muss man sich mit dieser neuen Situation im Prinzip beschäftigen. Und wie kannst du es machen? Der Wettbewerbs... Die Verschiebung ist doch, jetzt, wir reden noch von Verzerrung, es sind jetzt noch 9 Spieltage. Was ist denn mit den Spielen? Dresden hat im Prinzip vor der Pandemie in Anführungsstrichen mit voller Leistung, mit vollem Stadion dagegen gehalten. Wenn du jetzt die 9, die jetzt gegen Dresden spielen, also das Beispiel Dänemark erinnere ich auch noch ganz gut, aber ich glaube, du wirst einfach, das wird leichter. Da geht es gar nicht nur um Dresden isoliert, sondern es geht auch darum, die anderen Mannschaften, die gegen sie spielen, im Aufstiegskampf und im Abstiegskampf. Das musst du nur bewerten, aber ich glaube, diese Kröte haben sie vorher diskutiert und schlucken sie jetzt auch.
Ja, aber dann muss man doch hier in dem Fall gegen das Gesundheitsamt gehen warum sie eben die komplette Mannschaft isoliert und nicht nur die zwei oder drei infizierten Spieler. Das verstehe ich jetzt nicht.
Aber das ist genau meine Sorge in diesem Prozess gewesen. Da wird gesagt, die Gesundheitsämter entscheiden. Und jetzt haben wir unterschiedliche Entscheidungen. Wir sehen es beim Fall 1. FC Köln und Dynamo Dresden. Einmal drei Personen, einmal zwei, einmal Einzelquarantäne, einmal die komplette Mannschaft.
Kein Mannschaftstraining, einmal Mannschaftstraining.
Andere Bundesländer.
Aber in der Auswirkung darauf, dass das auf den Spielbetrieb und die Frage, wie jetzt Training zu gewährleisten, ist natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen hat. So, und jetzt haben wir schon die Diskussion. Und ich stelle mir das vor, jetzt noch fortgesetzt in einem Monat, wenn die Tabelle sich weiter zuspitzt, dann haben wir noch 3-4 Spieltage, dann kommt diese Debatte. Da sitzen ja gegebenenfalls auch Fans in diesen Gesundheitsämtern. Die haben vielleicht eigentlich eine Dauerkarte dort in dem Stadion. Es gibt politischen und öffentlichen Druck über die Frage, die Mannschaft muss jetzt auf dem Platz stehen. Ich möchte niemandem persönlich was unterstellen, aber ob alle die Festigkeit haben, dann rein nach rationalen Erwägungen zu entscheiden
und zu sagen, aber das Vertrauen sollten wir doch haben. Das Vertrauen sollten wir doch haben.
Ja, aber die Frage ist ja von Steffen Effenberg und ich denke, er spricht für viele, die sich die Frage auch stellen, gerade aufgeworfen worden. So, warum muss man dann nicht, war der Wortlaut gerade, gegen das Gesundheitsamt an der Stelle
aber warum gehen? Ist jedes Bundes oder warum darf jedes Bundesland anders entscheiden? Da haben wir schon mal das erste Problem, ist ja auch keine Einigkeit.
Es wird noch komplexer, Entschuldigung. Ja? Christian Seifert hat gestern gesagt, es ist nicht entscheidend, ob die Stadt oder das Bundesland, wo der Verein sitzt, sondern wo der Spieler wohnt. Das heißt, wenn ich einen Spieler habe, der in Nordrhein-Westfalen spielt, sich aber in Niedersachsen eine Wohnung sucht, dann und das sind zwei Fälle, dann entscheidet das Land Niedersachsen oder das Gesundheitsamt städtisch, oder das ist mir jetzt nicht klar, Landkreis,
aber das ist ja wieder die Frage,
entscheidet dann Quarantäne für die ganze Mannschaft.
Und wer ist das dann zuständig? Welches Gesundheitsamt?
Ja, für jeden Spieler, der dasjenige
in seinem
Wohnort liegt. Das ist das, was Christian Seifert
gesagt hat. Klar, es hängt ja an dem Wohnort des Menschen, der infiziert ist, dann ist das örtliche Gesundheitsamt. Aber ob das dann alles so kommt, es sind sehr, sehr viele Planspiele, sehr, sehr viel wenn, hätte, könnte. Jetzt haben wir mit Dresden einen Fall. Alles andere läuft ja derzeit planmäßig bislang.
Ich glaube, man muss noch mal auch mal zurückgehen. Das ist nicht die Schuld des Profifußballs, dass wieder Profifußball gespielt wird. Es ist eher, wie du auch sagst, die gute Arbeit der DFL, Christian Seifert vorneweg und seines Teams, dass Lobbyarbeit gemacht wurde und die richtigen Personen angetickt wurden, dass es wieder läuft.
Werfe niemandem vor, dass er den Betrieb aufrechterhalten will. Andere Branchen kämpfen genauso dafür, Hotel- und Gaststättengewerbe und andere wieder tätig sein zu können. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Für meinen Geschmack wird dieses Hygienekonzept zu sehr in den Himmel gelobt, weil das Konzept kann trotzdem nicht leisten, dass Infektionen verhindert werden. Das ermöglicht eine Nachverfolgung. Aber es ist ja kein Allheilmittel. Wenn eine Infektion bei jemandem festgestellt ist, ist sie da. Mit allen möglichen Weiterinfektionen, die bis dahin schon stattgefunden haben. Und das ja nicht nur im Kreis der Mannschaft und des Stabes, sondern gegebenenfalls auch drumherum. Das ist ja die eigentliche Verantwortung des Fußballs, auch Infektionen über den Kreis der Aktiven hinaus zu verhindern. Und das kann kein Konzept der Welt verhindern. Das wissen alle Trainer, Kohfeldt oder andere. Man kann ein Konzept im Fußball haben, ob es klappt am Ende, das ist dann...
Wir reden gleich weiter. Sechsmal werden wir noch wach, dann geht die Fußball-Bundesliga wieder los. Und wir stellen natürlich auch noch die Frage, was ist der Meistertitel dieses Jahr überhaupt wert? Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder. Wieder zurück beim Check. 24 Doppelpass und Sie haben es gehört, gestern gab es in Dresden zwei neue Corona-Fälle. Und da ging es natürlich auch um das Thema Tests. Und dazu hat sich Christian Seifert folgendermaßen geäußert.
Es wäre fahrlässig gewesen, ohne Corona-Tests den Betrieb der Bundesliga wieder aufzunehmen. Denn im Umkehrschluss heißt das nichts anderes, ohne Tests sollte man in Kontaktsportarten nicht in den Leistungssport zurückkehren. Dann bliebe aber nur, auf einen Impfstoff zu warten, was Experten zufolge noch viele Monate, wenn nicht Jahre, dauern kann. Das aber übersteht kein Club, keine Liga, keine professionell betriebene Sportart weltweit.
Was hältst du dagegen, Kevin?
Nee, ich finde den Punkt mit den Tests, der ist mir zu groß aufgeblasen worden. Also ich war auch nie der Meinung, der Fußball nimmt das anderen nicht weg. Es geht natürlich um eine Symbolwirkung am Ende, aber die Frage richtet sich eher an die Politik. Warum testen wir das medizinische Personal nicht fortwährend? Aber das hat jetzt nicht der Fußball entschieden, dass das so passiert. Also ich glaube, da werden wir ein bisschen dann auf ein falsches Gleis kommen, wenn wir da tiefer einsteigen.
Okay, aber im Grunde, Olaf, Christian Seifert hat gesagt, es gibt keine Alternative, ne?
Ich finde, die Diskussion hat vor 8, 9, 10 Wochen einfach falsch angefangen, weil wir dieses Argument und auch aus der DFL und aus den Vereinen Brot und Spiele zu sehr strapaziert haben. Und ich glaube, wenn man von Anfang an sich bekannt hätte zu dem wirtschaftlichen Aspekt, und das eigentlich auch, das ist die Wahrheit, da bleibe ich auch dabei, es ist nicht die Abwechslung, das Thema, dieses Brot und Spiele war Unsinn. Und so kommen wir auch in die Diskussion, im Freundes-, im Bekanntenkreis und auch mit der Politik, dass wir immer wieder über diese Abwechslung reden müssen. Und ich glaube, das ist einer der Fehler, warum wir auch immer wieder in diese moralische Diskussion reinkommen. Und genau richtig, die Tests in den Krankenhäusern, die Bundesliga nimmt denen die nicht weg. Wie können wir das fördern? Wie können wir das im Prinzip sicherstellen? Was können wir da machen? Aber da ist nicht Christian Seifert, die DFL und die 36 Bundesligisten gefordert. Das sehe ich schon so. Also für mich ist das echt eine größere Diskussion. Da wird auch jetzt gerade, der Fußball ist in Glanzzeiten, sonnt sich jeder darin. Angela Merkel mit der Nationalmannschaft, diverse Politiker mit ihren jeweiligen Vereinen. Und man benutzt es auch, um im Prinzip eine politische Power zu bekommen. Jetzt gerade dreht sich das Ganze und jetzt gerade nutzt man es ehrlich gesagt, um wieder im Wahlkampf stärker zu werden, wenn man merkt, dass gestern die Forsa-Umfrage 53% sind dagegen. Da merke ich auch, dass in der Politik sich dann so ein bisschen die Meinung dann wieder ändert. Es ist ungerecht. Wir müssen die Fußball-Bundesliga als Wirtschaftsunternehmen sehen. Und da haben sie ein Hygienekonzept vorgelegt, welches von Bund und Ländern abgesegnet worden ist. Und mit dem muss man vorgehen. Und auch die Frage, was machen wir in 4 Wochen, in 5 Wochen? Ich weiß es nicht. Dann wird es neu bewertet und neu aufgesetzt.
Wir wissen es doch in keinem gesellschaftlichen Bereich, wie die Lage in 4 Wochen ist. Ja, wir können die eine Schule wird schließen, wenn ein Lehrer erkrankt. Die andere Schule wird weitermachen. In der einen Schule ist Mundschutzpflicht derzeit während der Pausen, in der anderen Schule nicht. Wir kennen es vom Fußball. Schiedsrichter bewerten Szenen manchmal auch unterschiedlich, obwohl sie aus unserer Sicht gleich aussehen. Man kann nicht alles prognostizieren. Was ist in 4, 5 Wochen? Wir werden wieder jetzt unsere Erfahrungen machen. Die Reproduktionszahl, also die Zahl, die aussagt, ein Infizierter steckt wie viele Menschen an, war am Mittwoch bei 0,67. Jetzt war sie wieder bei 1,1. Das Robert-Koch-Institut sagt selber, sie sind sich nicht ganz sicher, ob die Zahlen so stimmen oder ob es da einen besonderen Effekt gibt. Das
kommt auch noch dazu, ne?
Es ist halt verdammt kompliziert, wie man manchmal vereinfacht sagen kann.
Aber es gibt einen entscheidenden
Unterschied. Darum, finde ich, müssen wir da einfach nicht zu viele Szenarien aufzeichnen, sondern einfach so im Wochenrhythmus schauen, was passiert.
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zu anderen Bereichen. Wir haben ja jetzt die Regelung getroffen, dass in Landkreisen oder Städten, wenn pro Woche 50 Fälle auf 100.000 Menschen kommen, dann werden Lockerungen wieder zurückgenommen. Das ist der Richtwert. Das funktioniert natürlich in der Bundesliga so nicht, weil der Bundesliga-Betrieb hängt davon ab, dass alle gleichzeitig spielen. Ich habe immer 2 Mannschaften aus unterschiedlichen Städten, die gegeneinander spielen, und dieser Betrieb ist wechselseitig darauf angewiesen, dass die anderen funktionieren. Sonst kann ich keine Saison zu Ende bringen. Insofern haben wir es hier mit einem etwas anders gelagerten Fall zu tun. Deswegen reden wir ja auch so ausführlich über Dynamo Dresden und andere, weil hier ein Verein, wenn hier 2 Fälle jetzt in diesen 2 Monaten vorkommen, in der Lage ist, den ganzen Betrieb außer Gefecht zu setzen, selbst wenn bei anderen Vereinen kein einziger Fall auftaucht.
Aber Matthias, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Warum ist es denn so unterschiedlich? Warum entscheidet von Bundesland zu Bundesland werden
das ist andere halt der Föderalismus der
Entscheidung getroffen, anstatt
Matthias, glaube ich, auch nicht so richtig.
Man sagt ja, aber es wird ja dann auch vermittelt. Und dass die Bundesbürger dann natürlich total verunsichert werden. Mittlerweile, das ging vielleicht am Anfang, okay, wir haben es verstanden, worum es geht. Ob sich jeder dran gehalten hat, ist eine andere Geschichte. Aber mittlerweile ist es ja so, auch die Virologen, wir haben Experten, Virologen, die eine Meinung haben. Aber das Schlimme ist doch, du hast 3, 4 Top-Virologen und jeder hat eine andere Meinung.
Ja, die haben keine Meinung, die haben Forschung.
Aber es wird vermittelt. Es wird so vermittelt. Und wenn man das mitbekommt durch die Nachricht. Es kommt so
rüber, da hat Stefan schon vollkommen recht.
Dann denkst du dir, wenn du zu Hause sitzt und Zeitung liest oder Radio hörst, du denkst, warte mal, gestern haben die aber was ganz anderes gesagt. Und dadurch wirst du total verunsichert.
Aber das ist das Wesen von Wissenschaft, dass sie sich tastend voranbewegen und
versuchen. Und das muss man vermitteln an die Öffentlichkeit?
Aber wenn ich mir nicht sicher bin, das meinst du
ja auch, dann. Ja, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste in dem Fall am Ende. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich keine Lockerungen erstmal eingehen. Das ist ja genau der Grund.
Aber dann muss es ja gleich sein. Also wenn wir reden von einem Land, dann kann man doch nicht in Bayern Entscheidungen treffen, in Berlin aber erst 2 Wochen später oder in Hamburg oder in Bremen oder wo auch immer.
Ja.
Dann muss es doch gleich sein für alle. Zum selben Zeitpunkt gleich. Das ist meine
spezielle Herausforderung ja auch für die Bundesliga. Darum mein Appell an das Gesundheitsamt Dresden, in Abstimmung mit dem Verein sehr transparent zu erklären, was da in der Woche genau abgelaufen ist und was zu diesen Entscheidungen geführt hat. Weil Fans, die vielleicht nicht so ganz tief in der Materie sind, die sagen ja nur, wieso wurden die Kölner nicht in Mannschaftsquarantäne geschickt und wieso wird Dresden in Quarantäne geschickt? Und da gilt es halt zu erklären. Der Unterschied ist eben, dass jetzt Mannschaftstraining stattfindet. Trotzdem kann man, finde ich, auch hinterfragen, erfüllt Mannschaftstraining wirklich den sogenannten Kontaktstandard 1 des Robert-Koch-Institutes, also 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt, ja? Das ist eigentlich der Maßstab, der erfüllt sein muss, damit Kontaktpersonen in diese zweiwöchige Quarantäne gehen. Du hast Fußball gespielt, Effe, auf maximalem Niveau, auch mit vielen Zweikämpfen. Ich weiß nicht, ob du während eines 90-Minuten-Spiels mit einem anderen Spieler 15 Minuten lang so nah in Kontakt bist, dass man davon face-to-face sprechen kann. Das muss man letztendlich, wenn man als Gesundheitsamt das sehr präzise macht, muss man sich das von Fall zu Fall genau anschauen. Ja? Welche Spieler haben mit welchen Kontakt gehabt, um eben nicht in so eine Pauschalisierung zu verfallen? Naja, die haben alle mal zusammen trainiert. Jetzt schicken wir sicherheitshalber mal alle 14 Tage in Quarantäne. Das, finde ich, würde auch der Verantwortung der Gesundheitsämter an der Stelle nicht gerecht werden.
Aber guck mal, wenn gesagt wird beim Torjubel, also nur entweder so oder so. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig mitbekommen?
Nee, alleine jubeln darfst du auch noch,
glaube ich. Es ist eine Empfehlung, aber es ist nicht verboten, jemanden zu
haben. Ja, aber wie wird denn ein Zweikampf geführt bei einer Standardsituation?
Beim Freistoß, beim Eckball? Im besten Fall sind ja die 22 Akteure auf dem Rasen alle nicht infiziert.
So, ja, genau. Also
insofern schließt sich das aus. Da darfst du umarmen und küssen.
Warte doch mal kurz.
Mit allem drum und dran.
Laura kann uns doch mal
kurz... Ja, aber dann kannst du auch normal jubeln.
Stefan, lass kannst uns du normal jubeln in meiner Welt, ja.
Darf man ja nicht.
Stefan, lass uns kurz die Corona-Richtlinien von Laura kurz noch mal.
Ich versuche so ein bisschen ins Dunkle zu bringen. Also es gibt keine richtigen Regeln. Es gibt eben nur an die Vereine die Empfehlung, sich vielleicht daran zu halten. Da geht es eben unter anderem um diesen Torjubel. Also man soll, wenn möglich, nicht gemeinsam jubeln, sondern lieber sich irgendwie abklatschen. Wir kennen das alle mittlerweile mit den Füßen oder auch den Ellenbogen. Dann soll es keine Rudelbildung geben. Da freut sich wahrscheinlich der ein oder andere Schiedsrichter drüber. Spucken ist auch nicht erlaubt. Da frage ich mich, also Spucken, finde ich, sollte immer untersagt werden. Aber naja. Bitteschön. Und die Mannschaften laufen auch zeitversetzt ein. Das ist vielleicht auch noch entscheidend. Also es wird nicht eben gemeinsam durch den Tunnel gegangen, sondern erst die eine Mannschaft, dann die andere Mannschaft. Also man versucht schon, dass da möglichst wenig Kontakt ist. Und der ein oder andere Trainer, Florian Kohfeldt zum Beispiel, hat ja auch schon gesagt, er wird an der Seitenlinie mit Maske stehen. Also auch da wird eben Vorsicht zu sehen sein.
Das muss er ja, glaube ich, ne? Oder? Ja. Stefan, du schüttelst den Kopf über diese komischen... Weil, ist das wieder so schwammig? Zu schwammig für dich?
Oder, ja, aber trotzdem müssen und sollen ja Zweikämpfe oder müssen Zweikämpfe geführt werden. Denn macht das ja keinen Sinn.
Doch, auch das Jubeln
ist ja nicht verboten. Es sind ja alle gesund.
Das sind ja Empfehlungen, ne? Es geht ja immer darum, dieses Infektionsrisiko maximal zu minimieren. Du kriegst es nirgendwo auf 0%. Nirgendwo im Leben. Jedes Mal, wenn wir mit Menschen in Kontakt treten, wenn wir so hier zusammensitzen, ist unser Risiko der Ansteckung höher, als wenn wir alleine zu Hause in unserem Schlafzimmer bleiben würden. Das heißt, wir gehen ständig Risiken ein und müssen für uns bewerten, was sind wir bereit einzugehen. So, und die Fußballvereine und ihre Spieler sind offenkundig bereit, das Risiko, was in diesem DFL-Konzept hängt, einzugehen. Sonst hätten sie es ja nicht gemeinsam abgeschlossen. Andere von uns sind vielleicht derzeit nicht bereit, in den Flieger zu steigen oder zum Einkaufen zu gehen. Manche schicken ihre Kinder zur Schule, andere nicht. Das muss jeder für sich persönlich abwägen.
Aber Markus, sagst du deinem Spieler dann, ja bitte lass ihn lieber durchlaufen, für den Zweikampf nicht? Das geht doch gar nicht,
oder? Nein, natürlich
ist das für dich
praktikabel? Das verlangt doch keiner.
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber was... Es gibt auch den klassischen Zweikampf, ne? Also mit Ball, sag ich mal, an der Mittellinie. Ne? Du grätschst jemanden ab, spielst den Ball, der bleibt liegen, verletzt sich vielleicht ein bisschen, dann gehst du doch mal hin und berührst den. Oder aus Reflex alleine, willst du ihm hochheben oder hochhelfen. Nein, oder?
Glaube, wie
stellt euch das vor
in der Praxis? Das ist nicht untersagt.
Nee, jeder Spieler ist jetzt in einem normalen Zustand. Er geht da rein, macht sich das bewusst und sagt, die 6 Wochen ist es jetzt so, die Regeln müssen wir einhalten. Das Konzept, finde ich, wenn es so gestaltet wird, gibt demjenigen dann auch eine gewisse Sicherheit. Wenn er sich dafür entscheidet, dass er das mitmacht und dann wird ganz normal Fußball gespielt, das sollte man beachten, dass es eben nicht ständig zu einer Umarmung kommt, aber ich glaube, entscheidend ist es, dass man die 15 Minuten irgendwo einhält oder dass man da nicht in die Gruppe 1 reinkommt und dann kann das Ganze funktionieren, indem man ganz normal weitermacht und wenn einer infiziert ist, muss der raus und trotzdem läuft der Betrieb weiter.
Ich würde mal einwerfen, warum blicken wir denn nicht mehr in den Spielbetrieb selber? Also wenn man die Verantwortlichen hört, die Spieler momentan, die sich äußern, das ist sowas von bleischwer und negativ. Warum gibt es denn da nicht mal einen Verein oder einen Verantwortlichen, der sagt, ich freue mich, dass es wieder losgeht und wir werden sehen, wie es läuft und so weiter. Ja, Aki Watzke sagt, wir können das, glaube ich, hat er gesagt, runterspielen. Es ist
nicht so, dass sich die Spieler jetzt
da natürlich freuen, glaube ich. Natürlich nicht, freuen die sich
nicht. Also ich freue mich bestimmt nicht auf Geisterspiele.
Die ganze Menschheit. Ja. Aber Aki Watzke setzt sich hin und sagt, wir können das in 5 Wochen runterspielen. Was ist das für ein Statement über einen Spielbetrieb, mit dem man Normalität zurückbringen will? Dann gibt es Neven Subotic, der sagt, wir Spieler wurden...
Du meinst wegen des Wortes runterspielen?
Ja, runterspielen klingt für mich wie, Gott, wir müssen da hinfahren. Das ist das Worst-Case-Szenario. Und das ist es ja vielleicht auch. Aber dann sagt Neven Subotic in einem Interview, wir Spieler wurden gar nicht gefragt nach meinem Kenntnisstand. Wir wurden nicht gefragt, was wir zu dem von dem Konzept halten, was wir von den Kontakten halten. FC Schalke verkündet nun, unsere Spieler dürfen freiwillig entscheiden, ob sie mitspielen oder trainieren. Ich kenne jetzt die Verträge nicht, aber da bin ich mal gespannt, wenn der Erste sagt, oh nee, dieses Wochenende fühle ich mich nicht. Und es geht im Ruhrderby oder so. Also ich glaube, der Betrieb Fußball, die Branche, Profifußball, die Spieler, die Vereine, die verpassen gerade die Chance, dieses Konzept, was gehypt war, und das zu untermauern mit einer gewissen, wir wollen spielen, und mit einer gewissen Offenheit. So, dann kommt Salomon Kalou, über den werden wir, glaube ich, später also auch noch sprechen.
Ein bisschen optimistischer das darstellen, meinst du?
Ja, es ist ja nicht darum, dass man sagt, so High Five, wir freuen uns, dass der Fußball wieder losgeht. Aber alles, was ich höre, auch aus dem Inneren, ist negativ.
Es ist doch genau die Demut, die sie jetzt, Gott sei Dank, endlich haben, weil sie halt genau mit diesem Argument Brot und Spiele gestartet sind. Also Gott sei Dank machen sie sich jetzt Gedanken darüber, sich nicht in eine glorifizierte Raketenwelt zu transformieren und sagen, jetzt ist alles wieder super. Also ich finde das sehr, sehr gut, auch in der Außendarstellung, in der Außenwirkung, dass man sich jetzt ein bisschen zurücknimmt. Also ich teile Ralf Rangnick, das teile ich nicht, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber ich finde es gut, dass man sagt, pass auf, runterspielen ist auch ein falsches Wort, aber egal, was du gerade sagst, ehrlich gesagt, es ist alles falsch. Das muss man auch fairerweise sagen. Also wenn du da im Fokus stehst und im Rampenlicht stehst, wenn du dich äußerst, es ist auch wirklich schwer. Ich glaube, die erste Herausforderung war von 9, 10 Wochen der Start, die Pandemie, nicht nur für die Bundesliga, für alle Unternehmen, Lockdown, Homeoffice mit allem drum und dran. Dann war es sogar noch ganz witzig, die ganzen Internet-Shows und. Jetzt kommt die nächste Herausforderung, das ist die Rückführung ins Leben. Das betrifft nicht nur die Bundesliga, das betrifft auch OneFootball. Ja. Wenn ihr euch da wieder im Prinzip in einer großen Gruppe mal treffen wollt und miteinander agieren wollt, miteinander reden wollt, dass wir uns alle nicht mehr anfassen, Haken dran. Aber die Rückführung, nur einer, und da bin ich ganz froh, die Bundesliga marschiert jetzt nach vorne mit einem Konzept. Und das macht mir auch ein bisschen Hoffnung für mich, meine Firma, meinen Alltag mit allem drum und dran, dass wir irgendwann wieder zurückkommen. Also man sollte es nicht ganz zerreden. Nee, also und wir reden auch bei den Dingen hier nicht über Verbote, sondern das sind im Prinzip Handlungsempfehlungen, wo jeder Mensch das für sich selber entscheiden kann. Das ist eine Monsterdiskussion. Ehrlich gesagt, können wir heute bis 18 Uhr diskutieren. Ich freue mich. Aber
das ist doch nur ehrlich.
Lass uns mal erst einen Spot machen, dann können wir gleich weiter diskutieren und vielleicht mal über was etwas Positiveres sprechen, nämlich über den Meisterkampf. Ja, jetzt wird es sportlich, wo endlich wieder gespielt werden soll. Wird es Zeit, sich darauf mal wieder zu besinnen. Vor der Pause waren wir alle ja ganz happy, dass das Meisterschaftsrennen mal ein bisschen spannender gewesen ist. Aber wir wollen jetzt mal prüfen, wer profitiert denn? Wer profitiert denn am meisten von dieser Krise von den drei Topclubs?
In der Corona-Pause wurde nicht über Timo Werners Titel, sondern über seine Wechselchancen gesprochen. Bayern? Nein, danke. Lieber Liverpool oder Mailand? Hauptsache Ausland. In Leipzig stellt sich die Fokusfrage. Nächste Saison ganz sicher gilt im Kopf des Stürmers vielleicht schon jetzt. Werner ist weg. Für Marco Reus war die Viruspause nun doch nicht lang genug. Nach seiner Adduktorenverletzung Anfang Februar steckt er noch immer im Einzeltraining fest. Daher gilt für Dortmunds Kapitän erstmal, Reus ist raus. Für Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski hingegen kam die Wartungspause genau richtig. Erst drohten nach seiner Knieverletzung mindestens 4 Wochen Auszeit. Nun ist er zum Neustart wieder dabei. Er konnte die Zeit nutzen, um wieder in Topform zu kommen. Lewandowski ist Bayerns Titelgarantie.
Der entscheidende Vorteil, Markus?
Ja, auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ist der Torjäger schlechthin, und dass er wieder fit ist, ist ein Riesenvorteil für Bayern München.
Wir haben alle mal ein bisschen gehofft, ne? Du findest Bayern auch nicht so schlecht, ne?
Das ist mein Kindheitsverein, ne? Also als Berliner in den 90ern, wir hatten halt keinen Bundesligist, und dann konnte man Stefan und die anderen jede Woche im Fernsehen sehen, da bleibt schon eine Sympathie hängen, das kann man nicht anders sagen.
Wieso immer nur Stefan eigentlich? Da müssen wir auch noch mal drüber reden.
Er hat da auch gespielt.
Ach so. Ja, nicht so auffällig wie du.
Habe ich auch noch gewisse Tore oder Nicht-Tore vor Augen. Naja, egal.
Nicht-Tore gab es nur eins, bitte. Ja, nicht viele, möchte ich noch mal betonen.
Muss Kevin das zurückgeben. Muss einfach sagen, Kevin ist für den Lockdown, weil er ist Fan von Bayern und von Bielefeld. Und wenn wir nicht weiterspielen, der eine wird Meister, der andere steigt auf. Das ist doch der Ansatz. von Kevin Kühnert.
Ich bin überzeugt, dass sie beide ihre ersten Plätze auch so halten können.
Ich dachte, du sagst, er ist zu jung, um das alles beurteilen zu können an der Stelle. Hat er gar nicht gesehen damit. So, schau mal auf die Tabelle. Wir haben auch mal überlegt vor der Sendung, wie sah sie jetzt eigentlich nach dem 25. Spieltag oder wie sieht sie aus? Da sehen wir es. Passiert da noch was, Stefan?
Durchaus möglich. Klar, weil die Konstellation, die wir haben, auch mit den Geisterspielen.
Natürlich kann was passieren, aber.
So eng war es, glaube ich, lange nicht mehr. Also, es ist durchaus noch.
Ist es noch eng für dich, richtig? Ja?
Ja, für dich nicht, oder wie?
4 Punkte Vorsprung, schon ganz gut.
Punkte. In 2 Wochen haben wir Dortmund gegen Bayern. Ne?
Ja, genau. Und
dann wird man schon.
Nein, da kann noch alles passieren. Wichtig ist ja auch, wie die Mannschaften mit den Geisterspielen umgehen. Ja? Für wen ist es wirklich ein Vorteil? Also, ich glaube zum Beispiel, die haben wir jetzt nicht in der Tabelle, aber. Zum Beispiel die Frankfurter, die zu Hause ja eine Macht sind, auch wegen den Zuschauern. Ich glaube, das ist mit Sicherheit für die Frankfurter zum Beispiel ein Nachteil. Ich glaube, dass auch die Dortmunder mit ihrer gelben Wand, ich meine, du hast das selber jahrelang gespielt, ist immer unangenehm zu spielen, wenn du in Dortmund spielen musst.
Absolut.
Für die Bayern, glaube ich, ist es ein Vorteil. Weil die haben eine zu hohe Qualität, rein sportlich beurteilt, dass sie, egal ob da 5 Leute stehen oder 50.000, das spielt für die keine Rolle. Die spielen immer ihre...
Also noch ein Vorteil für die Bayern, wenn ich richtig verstehe. Ne?
Ja, für die wirklich, wenn du sie sportlich einstoßt von der Qualität her, ist es ein Vorteil für Bayern und Dortmund auf jeden Fall.
Auch das Restprogramm, glaube ich, spricht für Bayern. Ich glaube, Dortmund...
Hört sich auch gut an.
Die starten mit dem Derby, egal ob da kein Zuschauer ist oder das ganze Stadion voll ist. Wenn das verloren geht, dann ist die Stimmung noch mal bleischwerer. 2 Wochen später kommt Bayern München. Ich glaube, Leipzig muss auch noch gegen Dortmund ran. Bayern startet gegen Union. Und man muss auch sehen, wie die Mannschaften spielen. Ja? Also Leipzig mit dem Powerfußball. Ich weiß nicht, wenn du jetzt 1 Monat lang nur in Kleingruppen trainiert hast und jetzt sollst du ab nächsten Samstag wieder 90 Minuten Vollgas vorne drauf gehen. Timo Werner, ihr seid beide Fußballer. Ihr wisst, da macht der Muskel gerne mal zu. Ihr habt ja auch mit Lothar Matthäus gespielt. Da hat der Lust, Muskel gerne mal zugemacht. Wenn du Vollgas gibst, ohne untrainiert, aus der Sommerpause, erstes Spiel, gibst Vollgas, bei dir hat der Muskel nicht zugemacht. Bayern München ist es indes gewohnt, das Spiel zu machen. Ja? Und gegen bei Dortmund.
Aber insofern muss ich dich korrigieren, Stefan weiß auch, wir haben nicht viel trainiert damals in der Saison. Wir haben viel gespielt. Markus war auch dabei, ne? Ich meine, Markus weiß es ja auch.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Spiel hast, Union gegen Bayern. Ja. Also Bayern, klar, Favorit gegen Union, logisch, aber alte Försterei mit Zuschauern zu spielen, ist Dortmund, hat es erleben müssen, und der ein oder andere Top-Verein, die dort nicht bestanden konnten, ist das mit Sicherheit ein Riesenvorteil für Bayern München, gegen Union Berlin zu spielen.
Die kleinen Vereine werden ja getragen von der Euphorie und von der Emotion im Stadion. Also ein schöneres Auswärtsspiel zum Start, als in der alten Försterei zu spielen.
Das wird ja so ein bisschen Fußball unter Laborbedingungen. Ne? Also dadurch, dass dieser Faktor Zuschauer wegfällt, der ja auch verhindern wird, glaube ich, dass der Schiedsrichter so angegangen wird wie sonst, ja, weil so ein bisschen der Push von den Zuschauern über eine vermeintlich falsche Entscheidung, der fällt weg. Darum wird es in gewisser Weise, glaube ich, ein sehr ehrlicher Fußball, weil er wird sehr präzise abbilden, wie die Qualität der einzelnen Mannschaften ist. Darum auch meine These, dass die Favoriten davon unterm Strich sehr profitieren werden, weil sie eben mehr Qualität auf den Platz bringen. Und wenn der Faktor Zuschauer wegfällt, dann geht es noch mehr darum, wie groß ist die einzelne Qualität. Und da glaube ich, dass Dortmund, Bayern und Leipzig und Leverkusen, die ja eigentlich auch immer einen sehr guten Fußball spielen, bis der Kopf dann irgendwann einsetzt, vielleicht bleibt das diesmal aus, dass die 4 da vorne bleiben werden.
Aber Markus, das ist eine gute Frage. Wer ist denn jetzt gefordert, wenn du als kleiner Verein in Anführungsstrichen gegen die Großen spielst? Irgendeiner? Es fehlt ja die Emotion, es fehlt ja im Prinzip die Power von der Tribüne. Ist da ein größerer Druck jetzt auf dem Trainer, dem Trainerstab, oder wie hilft man sich?
Ja, meiner Meinung nach werden die Spiele in den letzten Prozent entschieden, und der Zuschauer ist, oder die Zuschauermassen sind ein Fakt, dass du da hinkommst, und vor allem jetzt auch in dem Rhythmus alle 3 Tage. Das muss kompensiert werden, das ist natürlich der Trainer ein Faktor und ist gefordert. Es wird unheimlich spannend sein zu sehen, wer damit am besten zurechtkommt. Ich glaube auch, dass die Qualität entscheidend sein wird. Die Mannschaften, die das gewohnt sind, alle 3 Tage zu spielen, die auch einen internationalen Kader haben, werden einen Vorteil haben gegenüber den kleineren Vereinen. Die Stadionfaktor, Heimfaktor wird wegfallen. Es wird schwieriger für die kleinen Mannschaften, Überraschungen zu landen. Unter den 3 vorne oder 4, die eben den internationalen Kader haben, wird es spannend. Deswegen glaube ich schon, dass da auch noch was möglich ist in der Spitze, dass sich da was verändert. Und generell muss ein Trainer oder muss ein Verein schon den fehlenden Faktor Zuschauer irgendwie kompensieren. Ganz interessant finde ich Werder Bremen zum Beispiel, die mit einem Motivationstrainer jetzt nochmal zusätzlich arbeiten. Ist schon ein Ansatz.
Den sie erst abgeschafft haben, jetzt wieder zurück.
Aber der Kopf ist, das will ich damit sagen, der Kopf ist immer entscheidend. Aber in der Phase jetzt noch dazu, wir haben 9 Spiele in 6 Wochen. So eine Phase hat es noch nie gegeben in der Bundesliga, 9 Spiele am Stück. Das ist immer 3-4 Wochen mit international dazwischen. Jetzt sind es eben diese 9 Spiele mit 2 englischen Wochen in der entscheidenden Phase, wo ja unter Corona-Bedingungen die ganz normalen Probleme der Saisonendphase auch noch mit dazukommen. Erreiche ich mein Ziel? Wie schaut meine persönliche Zukunft aus? Wie plant der Verein? Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und zuzuschauen in den nächsten Wochen.
Wir reden gleich weiter unter anderem über den Geist des Fußballs. Schalten einen der bekanntesten Spielerberater, Volker Struth, steht uns Rede und Antwort. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass und am Samstag geht es ja endlich wieder los in der Fußball-Bundesliga. Markus hat gerade was Interessantes gesagt. Es kommt ganz, ganz viel auf den Kopf an, auf das Mentale. Kann das auch ein Vorteil sein für die Vereine, bei denen es vor der Pause nicht so gut lief?
Ja, definitiv ist es wie ein Neustart jetzt und jeder hat die Chance.
Das heißt alle gleich? Nein, das auch nicht, ne? Oder?
Nein, das glaube ich auch nicht. Jeder hat andere Voraussetzungen auch und es wird meiner Meinung nach die Qualität eine Rolle spielen, aber für Mannschaften, wo es vor der Pause schlechter gelaufen ist, ist es jetzt die Möglichkeit, gut zu starten. Mit einer englischen Woche kann eine Dynamik reinkommen. Wenn du da 7 oder 9 Punkte holst, ist durchaus Schwung möglich aufzunehmen. Und es sind noch 9 Spieler, es ist ein Viertel der Saison noch zu spielen.
Jetzt stelle ich mir nochmal Dresden vor gerade. Ne? Du als Trainer hast ja jetzt die Möglichkeit, auch nicht mit den Jungs.
Da ist der Schwung draußen. Da ist der Schwung draußen jetzt, das ist auch klar.
Ja, durchs Telefon allein hilft das ja nicht, oder?
Ja, ist unheimlich schwierig. Ich glaube, wir müssen uns klar sein, dass es eben Überlebensmaßnahmen sind, wo man jetzt versucht, die Saison zu Ende zu spielen. Und ich finde auch, dass man sich vortasten muss und eben Lösungen finden muss und von Woche zu Woche schauen muss, dass es läuft und hoffentlich, dass man es zu Ende spielen kann.
Hm. Benni, glaubst du, es gibt noch irgendwelche Überraschungen jetzt in den
sportlich
letzten Jahren?
Also ich bin gespannt, wenn die alle so einkaserniert werden. Und ich meine, bei Mannschaften, bei denen es nicht lief, da ist die Stimmung ja auch schlecht. Es gibt mal jemanden, mit dem man sich nicht versteht und so weiter. Wenn die jetzt alle immer ins Hotel gesteckt werden, das hat mit Sicherheit auch noch eine eigene Energie, die bei Vereinen einerseits Probleme lösen kann und die nach oben spülen kann, aber eben auch verschlimmern kann. Also das ist, glaube ich, ein Faktor, den man jetzt ein bisschen mit einbeziehen muss, dass die Mannschaften ja viel mehr enger aufeinander hocken und viel mehr sich miteinander auseinandersetzen müssen. Und das kann Mannschaften zusammenschweißen oder final sprengen. Ich glaube, oben gibt es keine Überraschung. Abstiegskampf haben wir vielleicht auch schon leicht angerissen. Da kann so viel Bewegung reinkommen durch, wenn meine Mannschaft 2 Wochen nicht spielen darf oder was auch immer passieren kann. Also ich glaube, oben wird es für mich jetzt so bleiben, wie es ist. Unten ist noch Bewegung drin.
Aber das ist doch die Frage. Die lässt mich auch nie, also der Abstieg, was der Abstiegskampf wert ist und der Abstieg, das ist mir klar. Da bist du dann irgendwann, wenn es weitergeht, in der zweiten Liga. Was ist denn die Meisterschaft wert? Stefan, das ist für mich schon noch wichtig. Also wir haben vorhin ja kurz darüber gesprochen, wenn jetzt Leipzig Meister wird.
Ungünstiger Moment.
Matthias hat's auch gerade,
ungünstiger Moment für die große Party.
Gibt ja nur 3 Fans, von daher ist nicht so schlimm.
Das ist
Populismus.
Das stimmt nicht, genau.
Also auf jeden Fall wird es eine Meisterschaft, an die sich die Fußballgeschichte immer erinnern wird, weil es eine Meisterschaft unter sehr, sehr ungewöhnlichen Bedingungen gewesen ist. Sie, finde ich, hat den sportlichen Wert, weil die Bedingungen für alle gleich sind. Also wer jetzt in den neuen Spielen es besser macht als andere, letztendlich wird es ja auf dem Platz entschieden.
Mhm. Kann man, glaube ich, schmeiß rüber, ich kümmere mich schon um das
Geld. Danke. Wir haben auch einmal über Klopp gesprochen. Das ist halt so das Drama, finde ich, was man so europamäßig noch im Hinterkopf hat. Ne? Er spielt so eine Gigantensaison, die beste, die Liverpool je in der Liga gespielt hat. Und jetzt kommt da irgendwie so ein Beigeschmack rein, selbst wenn er jetzt die Meisterschaft bekommen sollte, die erste seit 1990. Es wäre dann immer, ob man Abbruchmeister ist oder. Also um den tut es mir richtig leid. Ich glaube, der zittert gerade, die ganze Stadt Liverpool zittert unglaublich und hofft, dass es irgendwie weitergeht, auch in der Premier League, auch wenn da Corona ja deutlich härter zugeschlagen hat, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Aber das sind so Momente.
Also ich beantworte relativ kurz deine Frage. Ja. Meine Mutter hat früher immer gesagt, es ist so, wie es ist. Na, das sind jetzt aber auch. Also das sind 6 Euro.
Dann auch mal 6 Euro beantragen wir da. Muss ich jetzt bezahlen, oder wie? Aber das, heute ist Muttertag.
Muttertag, komm. Ich wusste, dass du es
meine Mutter hat gesagt, es wird ausgezahlt an dich. Komm, gib mir
6 Euro. Jetzt wisst ihr, warum Stefan so ein großartiger Spieler war, auch weil er immer vorausgedacht hat.
Nein, das musst du halt, natürlich würden sie gerne alle feiern, aber... Es ist denn wirklich so, wie es ist?
Ja, jetzt aber. Es ist so, wie es ist.
Also beim zweiten Hat das Mal. Deine Mutti nie gesagt früher?
Bitte?
Hat das deine Mama nie gesagt?
Meine Großmutter hat immer gesagt, wer weiß, wozu es gut ist.
Meine Mutter?
Ja, oder so.
Ja. Meine Mutter, meine Mutter hat
gesagt, es ist so, wie ich sage. Das ist ein Unterschied.
Oh, das ist aber keine gute Mutter.
Oh, du warst eine hervorragende Mutter.
Ja?
Okay. Und ist sie heute noch, ehrlich gesagt.
Okay. Haben wir jetzt alle Mütter durch? Also meine hat gesagt, spiel anständig Fußball. Sonst gibt es nichts zu essen.
Und warum hast du es nicht gemacht?
Ja. Ich hatte schon vorher was gegessen, deswegen. Das war auch jetzt nicht gut. Ne? Wie siehst du den Wert der Meisterschaft?
Naja, man fragt sich natürlich schon, ob das am Ende auf dem Briefkopf mit einem Sternchen markiert wird, diese Meisterschaft, die da am Ende bei rauskommt. Und die Freude ist natürlich einfach gedimmt. Ich stelle mir, also ich bin ja jetzt einfach überhaupt gar keine fußballerische Expertise, daher nutze ich vielleicht eher als Fan mal die Gelegenheit, eine Nachfrage zu stellen, vielleicht an Markus. Dieser Heim- und Auswärtseffekt ist klar, der hat viel mit dem Publikum zu tun und das fällt jetzt weg. Aber wie viel von diesem Effekt ist das eigene Stadion, die Platzverhältnisse, An- und Abreise, Hotel? Also bleibt da nicht trotzdem am Ende noch ein Heim- und ein Auswärtseffekt?
Ja, das Entscheidende sind aber trotzdem die Fans und die Stimmung. Und das ist in Dortmund gigantisch, das ist in Schalke Punkte wert und in Augsburg zum Beispiel auch. Und damit arbeitest du als Trainer und das ist schon ein Riesenfaktor. Natürlich bleiben die Umstände oder die Kabine und so das Gleiche, aber entscheidend sind die Zuschauer. Das ist schon der größte Fakt.
Und die Eigenmotivation. Wie kannst du dich wirklich selber für dich auf dieses Szenario einstellen?
Genau.
Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, die alle haben.
Immer. Das ist die größte Schwierigkeit und da werden auch die Spieler, die entscheidend sind, ja, die Führungsspieler, eine ganz, ganz entscheidende Rolle einnehmen müssen. Eben das Team mitzunehmen, unter diesen Umständen eben das Optimale rauszuholen.
Ja, ich stelle es mir gerade im Abstiegskampf extrem schwierig vor, weil du hast ja immer eine gewisse Last, auch durch das Umfeld des Vereins. Die Leute wollen nicht absteigen. Und wenn die Zuschauer da sind, dann merkst du, dass diese Last sich auch in was Positives, Beflügelndes ummünzen kann. Also ich erinnere mich bei Bielefeld vor 2 Jahren im Abstiegskampf, das 6-1 gegen Regensburg am Ende, wo dann gleichzeitig genau Hannover und Stuttgart hochgegangen sind. Da ist aus einer Last wirklich was Befreiendes geworden, weil einfach in dem Moment irgendwie im Stadion klar war, so kommen wir ziehen das jetzt zusammen durch und das funktioniert. Das fällt jetzt halt weg. Da geht natürlich bei vielen auch im Kopf wahrscheinlich so ein bisschen die Frage los, wie laufe ich jetzt hier wie ein geprügelter Hund dann morgen durch die Stadt, wenn das heute in die Hose geht.
Bei Werder Bremen war es ja ähnlich vor 2-3 Jahren, als die Mannschaft zum Stadion fuhr bei dem entscheidenden Spiel zur Rettung und diese unglaubliche grün-weiße Wand sich da gebildet hat. Jetzt fährt der Bus da halt leer hin. Ne? Also auf der anderen Seite gibt es vielleicht Spieler, die da auch durch negativen Druck empfinden, ne? Wenn sie diese, also die das doch als Last empfinden am Ende. Stefan, weißt du besser?
Aber ich glaube, wenn man das so sieht, ist das schon
hilft. Ja, du kennst das hilft. Positiv. Es gibt aber auch einige wenige negative Beispiele. Ja, dass eine Heimmannschaft, die gegen den Abstieg spielt, zum Beispiel Werder Bremen, vom eigenen Publikum eventuell ausgepfiffen wird, niedergemacht wird während des Spiels. Das fällt ja auch weg. Also,
die haben ja sehr viel verloren, die Saison zu Hause mit Zuschauern. Also,
ja, also nach wie vor sage ich mit Zuschauern, es gibt nichts Schöneres, als vor 20, 30, 70.000 zu spielen, logischerweise. Und ich glaube, das gibt keinen einzigen Spieler, der sagt, ich liebe das hier ohne Publikum zu spielen, aber um Punkte. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe jetzt mehrmals Werder Bremen angesprochen. Frank Baumann hat auch noch mal erklärt, wie schwierig das Ganze im Moment ist.
Es werden komplett veränderte Abläufe sein, was eine Trainingsvorbereitung betrifft, was eine Trainingsnachbereitung betrifft, was den Hotelaufenthalt betrifft, was die Anreise zu den Spielen betrifft, was die Spiele an sich betrifft. Das wird alles komplett Neuland sein für alle Clubs. Deswegen haben alle die gleichen Bedingungen.
Haben Sie alle?
Ich glaube,
die gleichen Bedingungen.
Was man sehen muss, ist, dass sportlich die Meisterschaft eine Meisterschaft ist. Sie ist in 10 Jahren immer noch ein Titel und die macht sich im Briefkopf gut, in der persönlichen Vita, wenn du Meister geworden bist. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der emotionale Wert vielleicht für die Fans. Ja, also die Feierlichkeiten auf der Straße, im Stadion, wie stolz man ist, dass die eigene Mannschaft den Titel geholt hat, ist in der momentanen Gemengelage ja gar nicht gegeben, weil so viel diskutiert wird. Kann man überhaupt stolz darauf sein, dass die Bundesliga wieder losgeht? Darf man ein Spiel gucken? Darf man sich dazu äußern? Und ich glaube, da muss der Profifußball ein bisschen aufpassen, dass er da nicht
fortlaufenden Image-Schaden nimmt, wenn er quasi diese Verhältnisse einfach so weiterlaufen lässt und gar nicht in Betracht zieht, was ist denn mit den Zuschauern, die zu Hause sitzen, die nicht ins Stadion dürfen, denen wir erstmal zumuten, dass sie sich in Massen vor dem Stadion treffen, weil die nichts Tolleres zu tun haben auf dem Samstagnachmittag, als sich 2000 Leute vors Stadion zu stellen, sondern man muss gucken, Millionen Leute wollen Fußball gucken, Millionen Leute lieben den Fußball, den Profifußball, aber eine Meisterschaft, also für mich als Fan wird es nie passieren, weil ich Anhänger des FC Schalke bin, aber eine Meisterschaft, das macht einen auch stolz, ganz persönlich als Fan. Man geht raus und sagt, wir sind Meister, aber ich glaube, in dieser Saison ist es ein bisschen was anderes, weil man sagt, ab einem bestimmten Punkt hatte ich als Fan mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Ich habe im Stadion keinen Einfluss genommen, ich diskutiere vielleicht ganz anders mit meinen Kollegen, das Gefrotzel gibt es vielleicht nicht mehr untereinander.
Das finde ich ist zu dramatisch. Also, ja. Ich
meine, wir haben ja noch nicht mal ein Spiel gehabt
und ich bin mir sicher, wenn am Wochenende wieder gespielt wird, dass dann auch hinterher am Arbeitsplatz wieder gefrotzelt wird über Ergebnisse und Ähnliches. Also das finde ich jetzt so als Perspektive zu negativ, schon zu sagen, dass diese letzten 9 Spieltage überhaupt keine Diskussionen um Fußball entfalten werden. Ich glaube, es werden viele Menschen im Fernsehen gucken, eure Kollegen
von Sky. Lass Union mal am Wochenende Bayern schlagen. So.
Dann? Oder auch nicht, aber eure Kollegen
von Sky
übertragen ja auch die beiden ersten Konferenzen gratis. Es gibt die Sportschau, das heißt, es werden sehr, sehr viele gucken. Und natürlich werden wir dann diskutieren über die Vor- und Nachteile dieses Spiels, was wir da sehen. Aber ich finde, jetzt ist auch mal einmal gucken, wie es auf uns wirkt. Vielleicht steckt ja auch ein Zauber drin in diesen vielen Kommentaren der Spieler untereinander. Also ich bin sehr gespannt, was man alles hören wird bei den Spielen. Das geht ja sonst völlig unter. Das war schon bei Gladbach gegen Köln, dem bisher einzigen Geisterspiel. Und auch Paris gegen Dortmund. Interessant, dass man ja viel mehr mitbekommt, was auch die Trainer zum Beispiel reinrufen.
Ganz schlecht also für die Trainer
übrigens. Es werden sich neue Fragen ergeben, es werden sich neue Erkenntnisse ergeben. Nichts ist so schön wie ein Fußballspiel mit vielen Zuschauern. Da sind sich alle einig, auch alle Spieler. Da gibt's ja, ist, glaube ich, der einzige Punkt in der ganzen Diskussion, wo sich alle einig sind. Es wäre schöner mit Zuschauern. Aber wer weiß, vielleicht kriegt die Saison dadurch auch ein bisschen was Außergewöhnliches, Skurriles sicherlich auch. Und viele machen dann auch ihren Frieden damit, die es jetzt vielleicht nicht erwarten können. Und andere sagen vielleicht, es ist schlimmer, als ich erwartet hätte. Aber ich würde jetzt echt gerne einfach mal einen Spieltag sehen, um dann ein bisschen mehr auf konkreten Punkten reden zu können, als sozusagen nur glaskugelmäßig.
Ich bin da ja völlig bei dir, aber man kann nicht sagen, dass man Millionen Zuschauer oder Hunderttausende, die am Wochenende in die Stadion gehen, dass die jetzt alle sagen, ach, es ist nicht so schlimm für mich, sondern es wird Verluste geben. Und da muss der Fußball, der Profifußball halt aufpassen, dass er nicht eine gewisse Basis auch verliert in diesen Wochen so. Und da muss man
nachdenken. Der Profifußball kann ja in dem Punkt gar nichts dafür.
Nein, der kann nichts dafür, aber man muss
vielleicht die Herausforderungen an.
Man muss
vielleicht, das muss man ja schon mal über allem stellen.
Ja.
Und wenn das funktioniert, und ich sag mal, Schalke sollte vielleicht doch Deutscher Meister werden, dann können sie auch einen Autokorso durch Schalke machen.
Du hattest es ja in der Hand, Stefan, 2001. Da hättest du es ja mal den Freistoß selber schießen sollen, dann wäre vielleicht
Schalke. Also lass uns mal eine Woche. Ganz
kurz. Der Fußball geht ja auch nicht am Fan vorbei. Also wir haben so wie in den 90ern immer noch die Sportschau. Wir haben immer noch das aktuelle Sportschau. Am Sonntagmorgen kannst du es auch noch hier schauen. Du hast das Radio, die dritten Programme, du hast Amazon.
Wir geben uns auch alle Mühe zu informieren.
Bildzeitung gibt es
auch. Es immer auch Statements aus allen organisierten Fanszenen, die sich gegen die Geisterspiele ausgesprochen haben. Ja, unsere Kurve pro Fans, Club Nummer 12 hier in München, haben alle gesagt, das ist ein Konzept, was sie so nicht unterstützen. In seltener Einigkeit tatsächlich. Also genau die ja adressiert sind mit den Formaten.
Ja, aber aufgrund der Situation müssen sie es ja akzeptieren. So, und wir haben ja schon auch ein paar Lockerungen mittlerweile, sodass es ja nichts dagegen spricht eigentlich, dass man sich in kleinen Gruppen irgendwo trifft und eben genau dieses Fußballspiel am Samstag oder am Sonntag genießt.
Ja, ich wünsche mir das
dann ja auch. Dann gibt es nicht die 20.000 oder wie auch immer in der Kurve, sondern sind das Matthias 8 oder 10 Leute, die das halt im Kleinkreis feiern.
Matthias hat eben gesagt, er möchte jetzt erstmal spielt darüber überhaupt erstmal erleben. Also es werden wir am kommenden Wochenende. Und unser Sport 1 Bayern-Reporter Stefan Kumberger, der steht im Regen im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, vor dem Mannschaftshotel der Bayern. Stefan, hallo, grüß dich.
Ja, hallo, grüße in die Runde.
Ist doch ein bisschen nass, ne, scheinbar an der Stelle. Erzähl mal, die Bayern spielen ja nächsten Sonntag bei Union Berlin, das haben wir eben schon gesagt. Sind schon welche eingetrudelt oder wie muss man sich das heute vorstellen? Bis wann müssen die da sein?
Also die Bayern haben den naheliegenden Weg gewählt. Man ist in dem Hotel zu Hause, wo man auch seine Zeit vor den Champions League Heimspielen verbringt, da aber nur eben tageweise. Jetzt wird es eine Woche lang werden. Die Mannschaft trifft sich heute Nachmittag an der Säbener Straße und dann geht es gesammelt hier zum Hotel. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht 2 oder 3 Busse benutzen wird, damit die Abstandsregeln eben besonders gut eingehalten werden. Es ist ja nur ein kleiner Tross dabei, also der Trainerstab und einige Betreuer. Man möchte das alles so klein wie möglich halten, auch um das Konzept der DFL zu erfüllen. Und dann heißt es eine Woche ja eingesperrt sein. Im Grunde ist es wie ein kleines Trainingslager, aber natürlich unter ganz besonderen Vorzeichen. Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Mit dem Ellbogen soll man die Aufzugknöpfe drücken. Und es wird ja auch empfohlen, dass man das Handy und die Playstation des Mannschaftskollegen nicht berührt. Also das wird eine Herausforderung für die Bayern-Spieler.
Und wie sieht die Trainingswoche dann aus? Wo wird trainiert?
Also heute Abend wird in der Allianz Arena trainiert. Da hat Thomas Müller ja schon vor einiger Zeit gesagt, so ein leeres Stadion, das kennt er ja von den Champions League Auswärtsreisen. Da findet das Abschlusstraining ja auch immer im jeweiligen Spielort im Stadion statt. Aber die Bayern haben sich auch dazu entschieden, beim FC Bayern Campus zu trainieren, wo normalerweise die Jugendmannschaften und die Damenmannschaft zu Hause sind. Mhm. Das ist alles eine Entscheidung für die kurzen Wege. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis man in der Allianz Arena ist. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis man eben am FC Bayern Campus ist. Es ist auch nicht weit bis zum Flughafen. Also man hat sich da für bewährte Dinge entschieden.
Stefan, die Bedingungen im Hotel oder ist nur die Mannschaft und die Betreuer, die du gerade angesprochen hast, sind die nur im Hotel? Oder sind auch noch andere Leute da? Oder wie ist das mit dem Personal? Worauf müssen die Spieler Acht geben? Außer natürlich, du hast gerade gesagt, Ellbogen im Fahrstuhl. Zur Not können sie auch vielleicht die Treppe nehmen. Was gibt's noch?
Ja, also das Hotel ist exklusiv für die Bayern reserviert. Es ist auch groß genug, sage ich jetzt mal. Es wurde auch vor kurzem erst noch erweitert. Es gibt natürlich Personal hier im Hotel, aber alles sehr reduziert, nur auf das Nötigste reduziert. Und Betten gemacht bekommen die Bayern-Profis auch nicht. Das ist ja auch so ein Teil des DFL-Konzepts, dass die Zimmer eben nicht von Teilen außerhalb der Mannschaft gereinigt werden, um da eben so wenig möglich Kontaktgefahren zu bergen.
Sonntag habe ich gesagt, das Spiel bei Union Berlin. Wie wird die Anreise sein? Am Spieltag, Tag vorher? Wo wird man da hingehen?
Also Stand jetzt wird ganz normal am Tag davor angereist nach Berlin, das heißt also am Samstag. Aber so wie ich die Bayern kenne, ist man da sehr flexibel, da ist nichts in Blei gegossen, weil man eben auch ein Vorbild sein möchte. Man möchte kurzfristig auf irgendwelche Entwicklungen reagieren. Uli Hoeneß hat es ja auch mal gesagt, der FC Bayern ist der wichtigste und größte Fußballverein Deutschlands. Und man ist sich auch dessen bewusst, man möchte hier wirklich perfekt vorangehen, weil man weiß, auf den FC Bayern sind noch mehr Augenpaare gerichtet als auf andere Vereine.
Stefan, herzlichen Dank. Bis bald. Mach's gut.
Sehr gerne. Schöne Grüße. Bleib gesund.
Ja, sind angekommen. Stefan, ab wann fängt der Lagerkoller an?
Ja, das wird nicht einfach.
Boah. Also wenn wir jetzt vom 30. Juni mal ausgehen.
Ja, da sind die Tage sehr lang. Also das muss ich auch sagen. Es ist ein Stück weit wie ein Trainingslager, auf der anderen Seite natürlich nicht so intensiv wie ein Trainingslager, wo du zum Teil 2-, 3-mal oder sogar auch 4-mal trainierst. Da wirst du schon einen anderen Rhythmus haben und der Rhythmus wird verdammt schwierig, weil die Tage, wie gesagt, verdammt lang werden.
Aber es ist jetzt so, wie es ist.
Sie eine Woche im 4-Sterne-Hotel, denke ich, kann man Fußballern durchaus zumuten, um wieder.
Ja, aber geht es danach nicht weiter?
Nö. Natürlich, aber
weißt du ja nicht, ne?
Ja, also eigentlich ist es zumindest jetzt bisher nicht so vorgesehen. Jetzt. Sondern
dann wird gespielt gegen Union und dann können sie aber nach Hause.
Na, es gibt diese Formulierung der Quasi-Quarantäne, die da gefallen ist. Das heißt, man hält sich nur beim Verein auf oder zu Hause. Daran sollen sich alle Spieler halten. Wir werden ja gleich noch im Zusammenhang mit Kalou wahrscheinlich darüber sprechen, inwieweit man sich darauf verlassen kann. Aber eben nicht Quarantäne die ganze Zeit, also nicht die Mannschaft komplett in einem Hotel, was auch diskutiert wurde, aber wovon man Abstand gehalten hat, weil es auch was Persönlichkeitsrechte betrifft, schon eine ganz schöne Ansage wäre, ja, also das jemandem 6 Wochen vorzuschreiben. Und dann eben nur von zu Hause und Trainingsplatz, das soll der Bewegungsradius sein und eben auch zu Hause. Es gibt das Angebot, dass die Familie sich auch testen lässt über die DFL oder aber, dass man sich zu Hause an den Abstand hält und eben an die Verhaltensregeln, die wir alle mittlerweile beherzigen, häufiges Händewaschen.
Also Mundschutz, ich sag mal so, die Woche Abstand. Kriegen Sie jetzt auch noch um.
Das glaube ich auch.
Die Woche, ja.
Die Woche kriegen Sie jetzt auch noch um.
weil du auch ein Ziel
hast
jetzt endlich.
Für mich waren die ersten 2-3 Wochen, ich sag mal, relativ einfach, aber jetzt sind wir in der wievielten, 9. oder 10. Woche. Ja. Jetzt muss ich sagen, wird es, obwohl es Lockerungen gibt, doch verdammt schwierig mittlerweile.
Ja, und das Bett selber machen sollte auch drin sein. Ne, das ist
ich war bei der Bundeswehr, ich kann das.
Ja, aber es gibt da keine Alternative. Es ist einfach das Programm. Oder
ja, beschwert sich auch keiner drüber.
Eben, da beschwert sich auch keiner drüber. Aber Spaß macht es ihnen wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist einfach jetzt die Aufgabe der Spieler.
Wie würdest du, würdest du die Spieler kontrollieren oder wie würdest du das machen?
Also ich gehe davon aus,
geht das überhaupt dann natürlich jetzt?
Ist auch dass jeder im Hotel auch bleibt und dass man das gar nicht in Erwägung zieht, dass man dann das Hotel jetzt verlässt, sondern jetzt einfach diszipliniert sich dran zu halten, wie jeder normale Mensch. Und die Spieler haben Vorbildfunktion jetzt. Sie müssen auch der Verantwortung jetzt, finde ich, schon gerecht werden. Kalou wurde gerade angesprochen. Sowas darf halt nicht passieren. Und sie haben jetzt eine riesen Verantwortung. Und sie müssen den Vorschuss, den sie jetzt bekommen haben, eben, dass sie Fußball spielen, auch gerecht werden.
Kalou ist härter, ist klar. Union habe ich auch gerade wieder angesprochen. Ich habe zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, die sind nach Basinghausen gegangen. Hm. Über 325 Kilometer sind das in etwa,
Kevin. Ja, Hannover, ne?
Und die Begründung ist, damit die Spieler nicht nach Hause können zwischendurch.
Ja, in einer Stadt wie Berlin nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, da einen natürlichen Schutz zu schaffen. Ja.
Wie stehst du dazu?
Das Problem ist natürlich auch, dass der Trainingsumfang jetzt weniger ist. In einer Trainingslagerwoche trainierst du viel mehr, dadurch sind die Spieler beschäftigt. Jetzt ist es eine normale Trainingswoche, da werden die Spieler sehr viel Freizeit haben. Dadurch vielleicht haben sie auch irgendwelche Flausen im Kopf und Gedanken, jetzt das Hotel dann zu verlassen. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich glaube, das wird jetzt sehr beäugt und sollte jeder...
Also wer danach Kalou den Schuss nicht gehört hat, dann muss man sagen, dann haben es die Vereine auch nicht verdient. Ja?
Wieso die Vereine?
Nein, also wenn die Vereine auch nicht, die Führung nicht in der Lage ist, ihren Spielern zu vermitteln, so, was ja auf dem Spiel steht und sich entsprechend die Spieler dann auch daran halten. Und da war ja Kalou ein erschreckendes Negativbeispiel und möglicherweise hat es aber auch in der Argumentation den anderen Vereinen geholfen, nochmal klar zu sagen, Leute, wir meinen das hier ernst und das, was da passiert ist, darf sich nicht wiederholen, handelt verantwortungsbewusst und hoffentlich der Schuss vor den Bug noch zur rechten Zeit.
Oder genau zum richtigen Zeitpunkt nochmal, um deutlich zu machen, Freunde, diese Disziplin ist jetzt gefordert. Und so wie wir für euch nach vorne marschiert sind und wie wir das alles versucht haben, den Weg zu ebnen, der Arbeitnehmer ist jetzt maximal gefordert. Das sind nun mal die aktiven Akteure und die Trainer. Also wer da jetzt abends ins Auto steigt und meint, er muss irgendwo hinfahren, also das hat auch im Zweifel arbeitsrechtliche Konsequenzen. Das darfst du dann nicht dulden. Das ist dann einfach so. Und ich finde, wir diskutieren viel zu lange darüber. Für mich ist das jetzt selbstverständlich, wenn dieser Weg geebnet worden ist, dass sich die Akteure jetzt an diese Spielregeln halten. Und es ist ein überschaubarer Rahmen. Wir reden nicht über Jahre, sondern wir reden über Wochen, im Zweifel Monate. Und das muss jetzt drin sein. Das ist im Schmerzensgeld, wenn wir das einmal wieder sagen wollen, ist das auch verankert. Das kann ich verlangen.
Schmerzensgeld Geld ist ein gutes Thema. Einer der bekanntesten Spielerberater ist uns jetzt live zugeschaltet, Volker Struth. Volker, hallo.
Grüß dich.
Hörst du uns?
Hallo in die Runde.
Ja, wunderbar. Das hört sich schon mal gut an.
Ich höre euch, ja.
Wie erlebst du die Corona-Krise?
Ja, als Mensch wie die meisten anderen. Ich habe die letzten Wochen sehr viel zu Hause verbracht und als Unternehmer als Teil des Ganzen natürlich, ehrlich gesagt, auch mit einer gewissen Anspannung.
Hast du mehr Kontakt zu deinen Spielern in der jetzigen Zeit als vorher? Oder hat sich da nichts verändert?
Ja, doch. Die Taktzahl ist schon ein bisschen höher, weil auch die Jungs natürlich verunsichert sind. Und ich sag mal, von den Medien, ich sag mal, von links nach rechts informiert werden. Man kriegt es ja auch gerade in eurer Sendung mit. Ne? Der eine hat die Meinung, der nächste hat die Meinung. Und das verunsichert und deswegen ist die Taktzahl bei uns höher. Die Gespräche haben natürlich einen anderen Inhalt als sonst.
Volker, wir reden gleich weiter. Unter anderem hierüber. Du weißt, was es ist, ne? Ein Muster-Lizenzspielervertrag, glaube ich, so heißt er, ne?
Aus dem Internet ausgedruckt.
Wir haben ihn auch ausgedruckt. Das muss ich an der Stelle sagen. Also, weil die Spielerberater ja auch ein bisschen der Kritik stehen. Machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da. So, wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Volker Struth ist uns noch live zugeschaltet. Vorher wollen wir uns aber einen Beitrag anschauen. Und zwar der DFL-Boss Christian Seifert will den Profifußball nach Corona reformieren. Fehlentwicklungen der letzten Jahre, wie zu hohe Gehälter und Transfersummen, sollen bereinigt werden. Auch die Rolle der Berater sieht er relativ kritisch. Der Vorwurf, es wird zu viel Geld verdient und zu wenig Leistung erbracht. Und Christian Seifert ist nicht der Einzige, der die Berater auf dem Kieker hat.
Preisfrage. Wer hat einen noch schlechteren Ruf als Politiker? Richtig, Spielerberater im Profifußball. Mit dieser Branche verbindet man Geldgier und den Verfall der guten Sitten. Vorsichtig ausgedrückt, Spielerberater haben ein massives Imageproblem. Und Kritik am Berufsstand kommt auch aus den eigenen Reihen. Der Berater von Alexander Nübel, Stefan Bax, beklagt die Macht einiger Agenturen, die mit unsauberen Mitteln arbeiten würden. Bax spricht von Kollegen, hinter denen teils kriminelle Strukturen stecken. Und Bax schreibt auch über die Auswüchse der Unseriösen unserer Branche. Und dass die seriösen Berater es immer schwerer hätten, sich gegen die Unseriösen zu behaupten. Da stellt sich die Frage, was tun die seriösen Berater gegen die schwarzen Schafe? Nicht genug, findet DFL-Boss Christian Seifert. Ihn stört das Geprotze mancher Profis genauso wie Berater, die Millionen kassieren für einen Musterarbeitsvertrag, den sie bei uns im Internet herunterladen können. Seifert will daher die Beraterhonorare spürbar kürzen. Prominente deutsche Spielerberater sollen ihm deshalb bereits mit einer Klage gedroht haben. Verhärtete Fronten. Wir fragen, wie gehen Sie eigentlich mit Seiferts Kritik um, Herr Struth?
Volker, wie gehst du damit um?
Ja, erstmal nochmal Hallo zusammen in die Runde. Ich glaube, wir hatten ja am Anfang, oder ich hatte persönlich ein paar technische Probleme. Wie gehe ich damit um? Ich hatte unter der Woche mit Herrn Seifert Kontakt. Wir haben uns eine Nachricht geschickt und ich habe es ja heute auch in einem großen Interview gesagt. Ich glaube, dass Herr Seifert in der Aussage nicht alle Berater gemeint hat, sondern Teile davon. Und da muss ich ihm recht geben. Ich will da auch gar nicht rumheucheln. Es gibt mit Sicherheit Bereiche in unserem Geschäft, die besprochen werden müssen, die diskutiert werden müssen, wo Regelungen rein müssen. Und damit meine ich nicht nur den monetären Bereich, damit meine ich zum Beispiel auch Themen wie mit Kindern zusammenzuarbeiten. Also ich bekomme immer öfter mit, dass 12-, 13-Jährige mit Beratern bei den Vereinen vorstellig werden. Da sind im Übrigen auch die Vereine gefordert. Etwas, was wir hier bei uns absolut vermeiden und nicht zulassen. Und deswegen, ich bin bei Herrn Seifert, es müssen Gespräche geführt werden. Aber ich bin seit 13 Jahren in diesem Geschäft und versuche wirklich eins mal mit oberster Priorität, dass man uns alle nicht immer in einen Sack wirft. Das ist nicht fair. Es ist wie bei Köchen, bei Ärzten, wie in vielen anderen Berufsgruppen auch. Es gibt gute und schlechte und so ist das in unserer Branche auch. Und deswegen, wir müssen zurück an den Tisch mit der DFL nach dieser Zeit. Ich glaube, wir haben momentan alle ganz andere Sorgen und ich bin mir auch sicher, dass es da Lösungen gibt. Und ich bin persönlich der Erste, der dabei ist, wenn man dafür sorgen kann, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was mir so ein bisschen... Ich bringe es mal auf den Punkt, was mir stinkt, ist gerade in dem Beitrag da von einem Kollegen was zu hören. Also dieses Wasserpredigen und Weinsaufen. Also gerade der Berater von Alex Nübel, der da im Moment oder vor kurzem noch durch die Medien, ihr wisst mit welchem Thema gegangen ist, dass der sich jetzt hinstellt und zum Pfarrer ernennt. Also da muss ich schon sagen, da wird mir anders. Also nochmal, um auf Herrn Seifert zurückzukommen, wir haben Kontakt. Und er hat mir auch nochmal bestätigt, dass er damit nicht alle Berater gemeint hat. Ich glaube, auch er ist in einer ganz schwierigen Situation. Ist alles ein bisschen emotional im Moment. Aber ich bin mir sicher, wir werden mit den großen Agenturen zurück an den Tisch kommen. Die DFVV, mein Geschäftsführerkollege Dirk Hebel da als Präsident, ist da mit Sicherheit auch bemüht, in der Zukunft über gewisse Spielregeln zu sprechen. Abschließend möchte ich zu dem Thema auch noch eins sagen. Wir haben diesen Markt nicht erfunden, sondern man sollte auch mal über die Entstehung der Branche, der Berater nachdenken. Warum gibt es uns eigentlich? Ja? Und ich glaube, da reicht jetzt eure Sendezeit oder meine Sendezeit nicht aus. Aber wir sind da nicht vom Himmel gefallen. Und ich persönlich habe diesen Markt auch nicht erfunden, sondern er ist irgendwie entstanden und wir sind ein Bestandteil davon. Und wenn man mit den Vereinsvertretern spricht, dann werdet ihr auch oft zu hören kriegen, dass wir unsere Rolle da mittlerweile gefunden haben und eben ja auch dem Ganzen irgendwo unseren Teil mitgeben.
Herr Struth, würden Sie eine Gehaltsobergrenze für Spieler und damit ja auch für Berater mittragen, wenn das juristisch durchsetzbar wäre?
Hallo Herr Brüggelmann, ja genau, das ist der letzte Teil der Frage, wenn es juristisch durchsetzbar wäre. Ich weiß nicht, ob das nach EU-Recht möglich ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wettbewerbskonform ist. Sie brauchen ja ganz Europa dafür und in dem Moment, wenn Sie das in Deutschland machen und andere Länder da nicht mitziehen, also das ist eine kollektive Sache, wenn das am Ende der Tage lösbar ist, auch da. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mich gegen sowas strikt wehren, aber ich halte sowas für schwierig und ich glaube, es wäre auch ein Stück weit Heuchelei zu sagen, ja, das ist umsetzbar. Das ist eben nicht so einfach umsetzbar.
Mhm. Also nach Boosmann hast du dann den Struth-Fall in Europa. Meine Frage, Herr Struth, ist relativ einfach. Also Sie werden ja schlecht dargestellt, auch was den Arbeitsvertrag angeht. Geben Sie uns doch mal ein Bild, was ist denn das Leistungsportfolio eines Spielerberaters über den reinen Transfer hinaus? Betreuen Sie die Spieler, sorgen sich um die Spieler, kümmern Sie sich um Wohnungen und. Worum kümmert sich ein Spielerberater? Vielleicht bringt das ein bisschen Licht in die Runde.
Also Danke für den Ball, den Sie mir dazu spielen. Also aktuell kümmern wir uns mal darum, dass wir unseren Spielern vermitteln, dass sie mit der Möglichkeit der Politik, dass die Spiele wieder losgehen, eine große Verantwortung tragen, gerade jetzt gewisse Spielregeln einhalten müssen. Wir versuchen unseren Spielern Werte mitzugeben. Ich habe ein Thema, das ist auch mit ein Grund, warum ich mich heute in eure Sendung zuschalten lasse. Durfte euch letzte Woche auch sehen. Da hattet ihr einen Gast, Herrn Beckmann, der bei unseren Spielern, auch bei vielen anderen Spielern für großes Aufsehen gesorgt hat, nämlich mit der Aussage, außer den Spielern Goretzka und Kimmich hätte sich in den letzten Monaten hier niemand sozial engagiert. Und das war ein Schuss, der gesessen hat. Denn auch jetzt wir mit unserer Agentur Sports Total, wir haben eine Stiftung gegründet, da gab es Corona noch gar nicht letztes Jahr. Einer unserer Spieler, Toni Kroos, hat vor vielen Jahren eine Stiftung gegründet. Viele, viele andere Spieler sind in sozialen Projekten unterwegs. Und gerade wir in unserer Stiftung mit der Anja Funkel, der Frau von Friedhelm Funkel, die unsere Stiftung leitet, die macht seit Monaten nichts anderes, mit vielen, vielen Spielern Millionenbeträge zusammen zu kratzen. Wir sind, ich glaube, mittlerweile in 12, 13 verschiedenen Projekten unterwegs und betreiben eben keinen Populismus damit. Das ist mal das, was wir im Moment machen. Ja? Und ansonsten ist unsere Aufgabe, Schröder Spieler in marktgerechte, zeitgerechte und leistungsgerechte Arbeitsverträge zu vermitteln. Und das ist ja auch der Grund, warum es Berater gibt. Also ich habe vor vielen Jahren mit Norbert Flippen einen Kaffee getrunken und er hat mir mal erzählt, wie das schon in den 80er Jahren aussah und wie er glaubt, dass Berater entstanden sind. Da hat man irgendwann ein Spieler in der Kabine gesessen und hat gesagt, so, ich habe einen neuen Vertrag, ich verdiene jetzt 20.000 Mark im Monat. Und daneben wird einer gesessen haben, der vielleicht gerade 15 Tore geschossen hat zu diesem Zeitpunkt und sagt, wieso verdienst du 20? Ich verdiene nur 5. Und so wird das irgendwann entstanden sein. Ja? Also unser Kerngeschäft ist, Spieler in marktgerechte, zeitgerechte und leistungsgerechte Verträge zu bringen. Dafür braucht man Informationen, dafür braucht man ein Netzwerk. Und die haben wir. Und dass wir dann nicht immer everybody's darling sind, ja, das ist mir auch klar. Aber uns geht es darum, dass wir, die Betonung ist ja auch leistungsgerecht und zeitgerecht, da vermittelnd tätig zu werden. Und seid euch sicher, dass einem Verein manchmal lieber ist, wenn da jemand aus einer großen Agentur reinkommt, als wie irgendein Berater, nämlich das ist der, von dem Herr Seifert spricht, der da irgendwo, weiß ich, in seinem Restaurant irgendeinen Spieler kennengelernt hat, der da ab und zu mal bei ihm zum Essen kommt, der sich wahrscheinlich wirklich nur irgendwo einen Arbeitsvertrag runterlädt und der dann bei einem Club sitzt und horrende Forderungen stellt, weil er eben das Netzwerk und die Informationen nicht besitzt, die man für dieses Geschäft braucht.
Ich muss mal Reinhold Beckmann ein bisschen in Schutz nehmen, natürlich, Volker, das wirst du sicherlich verstehen, weil er hat das ja allgemein gesagt, er ist, glaube ich, nicht explizit auf deine Spieler nur eingegangen. Jetzt haben wir eben gehört, Gehaltsverzicht. Das ist ein großes Thema. Wie gehst du mit deinen Spielern da um? Was rätst du ihnen? Wenn die Vereine, ich weiß nicht, wie viele Vereine auf euch zugekommen sind. Was ist deine Meinung?
Alle.
Alle, okay.
Ja, also, ja, natürlich. Also meine Meinung ganz klar. Ein Spieler, der jetzt momentan nicht versteht, sich hier solidarisch zu zeigen, der hat, glaube ich, nicht verstanden, in was für einem Paradies er sich befindet. Ich glaube, das tun gerade einige. Wir alle merken doch gerade, wie gut es uns eigentlich geht in diesem Geschäft. Und also wenn ein Spieler mit mir da diskutieren wollte, dass er jetzt auf 10% oder 20% Gehalt verzichten muss, ja, da muss ich ihn wirklich fragen, ob er einen Schuss nicht gehört hat. Weil wenn das ganze System zusammenbricht, dann muss er noch auf was ganz anderes verzichten. Zum Beispiel, wenn die Geisterspiele jetzt nicht stattfinden würden, dann würden wir über ganz andere Beteiligungen sprechen. Also da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion. Und das ist auch nicht geheuchelt, sondern das ist ganz klar meine Meinung und im Übrigen auch die Meinung fast aller Spieler und ich glaube auch aller Agenturen. Da gibt's, ich habe auch nie nirgendwo eine Diskussion mitbekommen.
Wie schwer wird der Transfersommer, das glaubst du, oder sagen wir mal andersrum, auch wie viel Angst hast du um den einen oder anderen Spieler aus deiner Agentur?
Also Angst, ja. Also Angst habe ich gerade vor anderen Sachen, aber nicht vor Spielern. Natürlich ist das gerade für die Spieler, die auslaufen im Sommer, ist es eine schwierige Situation. Da muss man schauen, was passiert. Ich glaube an keine großen Transfers diesen Sommer. Ich glaube an viele Leihgeschäfte. Also alles vorausgesetzt, die Geisterspiele beginnen und werden zu Ende gespielt. Wenn das nicht stattfindet, ja, dann braucht man sich hier über gar nichts mehr zu unterhalten. Das ist mir auch eben so ein bisschen untergegangen, ja. Also ich habe eure Sendung von Beginn an verfolgt. Man muss sich wirklich mal die Frage stellen, was passiert, wenn wir die Geisterspiele nicht spielen. Wir reden hier über mehr als 50.000 Arbeitsplätze. Wir reden über eine Branche. Herr Schröder hat es eben ganz gut erklärt. Das ist wie gesagt, dann reden wir über was ganz anderes. Sollten die Geisterspiele stattfinden, wird es in den nächsten 3-4 Transferperioden einen sehr beruhigten Markt geben. Ich glaube, da wird nicht viel passieren, weil alle, ne, wir alle Vereine, alle Bestandteile dieses Systems jetzt mal so einmal durchgerüttelt werden und mit Sicherheit erstmal mit Vorsicht an das Ganze rangehen. Man spricht jetzt schon von zweiter, dritter Welle. Keiner weiß, was kommt. Im Übrigen auch das noch. Sollten die Geisterspiele nicht stattfinden, dann wird auch nicht irgendwann mal im September oder Oktober, wie das manche Schlaumeier da anführen, eine neue Saison beginnen. Dann werden wir keinen Fußball sehen, bevor es nicht einen Impfstoff gibt. Und das ist für mich das Ende des Profifußballs.
Wir haben schon viel vom Christian Seifert hat viel zu tun, das haben wir schon die ganzen Wochen gesagt. Du hast auch gerade erzählt, du hast mit ihm gesprochen. Wir haben ja natürlich auch zu dem Thema Spielerberater gefragt und er hat Folgendes geantwortet.
Was das Thema Spielerberater angeht, kann ich Ihnen sagen, sind wir seit 2016 im Gespräch gewesen mit der Deutschen Fußballvermittlervereinigung. Wir waren relativ weit. Wir haben mit einer hochbesetzten Kommission Fußball mit sehr, sehr namhaften Sportverantwortlichen ganz konkrete Vorschläge erarbeitet, sind aber leider nicht zu einem Abschluss gekommen.
Volker, warum gibt es keinen Abschluss, keine Einigung?
Also erstmal bin ich nicht im Vorstand der DFVV, aber schau mal, wenn ich jetzt gerade mit einem Club einen Spieler verhandle, dann sind wir auch nicht nach dem ersten Gespräch zu einer Lösung gekommen. Ja. Manchmal muss man halt 4-5 Runden drehen und ich bin mir sicher, dass wir auch in dem Bereich die DFVV ist jetzt neu sortiert, neu besetzt, dass man da auch in dem Bereich, wenn man wieder an den Tisch geht, Lösungen findet. Und ich glaube, gerade nach Corona wird sich das sogar noch einfacher darstellen als vorher. Weil auch in unserer Branche ist man natürlich jetzt verunsichert und vielleicht auch ein Stück weit kompromissbereiter, was nicht heißen soll, dass man da nicht kompromissbereit war. Und ich möchte es nochmal betonen, es geht in diesen Gesprächen nicht nur um Geld, es geht auch darum, wer ist zugelassen für diese Branche, für diesen Markt. Ja? Wer, ich habe es eben schon mal angesprochen, für mich persönlich ein Thema, wo mir die Nackenhaare hinten hochgehen, wenn weiter zugelassen wird, dass da Berater mit 12- oder 13-Jährigen zusammenarbeiten. Das sind auch Themen. Und nochmal, es ist ja dieser Anstoß der neuen Regeln, der ist ja nicht nur von der DFL gekommen, sondern er ist von der FIFA gekommen. Und auch das habe ich heute in diesem Interview mal betont, dass Menschen von der FIFA, die eine Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar vermitteln, dann über unseren Berufsstand bestimmen wollen. Da habe ich ein Problem mit. Und noch was zu dem, ich glaube, dass momentan dieses ganze Thema, diese Probleme, die wir haben, mit Sicherheit nicht damit zu lösen sind, ob ein Spielerberater in Zukunft 8% oder 6% oder 10% an Provision bekommt. Also das ist, ich finde den Zeitpunkt für diese Diskussion auch nicht den richtigen, weil wir haben gerade ganz andere Probleme.
Wir reden sofort weiter. Lass uns einen Spot machen. Olaf, dann bist du dran. So, wir haben einmal durchgeschnauft, Olaf. Jetzt bist du dran.
Ja, kein Mitleid. Also Makler oder Berater können kein gutes Image haben. Das ist nicht nur im Fußball so, das ist meinetwegen auch in der Immobilienbranche so. Also grundsätzlich wird man nie verstehen, warum man additiv Geld dafür bezahlt. Also einfach aus der Perspektive. Und es gibt Leistungen dahinter, die man dann rechtfertigen muss. Ich glaube, es gibt auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Wann diskutiert man darüber, Herr Struhl? Vielleicht hat man den Zeitpunkt viel zu lange verpasst. Und jetzt ist es vielleicht genau nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt damit zu starten. Aber irgendwann muss man mit der Diskussion starten. Ich habe aber noch eine Frage, Herr Struth. Wie gehen Sie denn eigentlich mit diesem imaginären 30.06. um? Also für mich spielt der überhaupt gar keine Rolle, weil wir sind immer singulär auf die Fußball-Bundesliga konzentriert. Jetzt haben wir aber noch Spanien, Italien, England und fortfolgend. Wie herausfordernd ist das denn für Sie und wie gehen Sie damit um?
Herr Schröder, zunächst mal, ich gebe Ihnen recht, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und Sie haben auch recht mit dem Image der Berater. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber eben weil wir ja mit diesem Image zu kämpfen haben, sind wir ja bereit, Gespräche zu führen. Ja? Ich muss aber eins noch loswerden, bevor ich auf Ihre Frage komme. Wir sind europäisch oder in Europa sehr vernetzt. Glauben Sie mal, dass diese Diskussion in Deutschland am extremsten ist. Gehen Sie mal davon aus, dass diese Diskussion in vielen Ländern, in Amerika, in England, in Spanien nicht existiert. Das ist ein typisch deutsches Thema, weil es hier um viel Geld geht. Da kann Populismus mit betrieben werden, da kann man drauf rumhauen, wie man das ja auch schon vor Corona gemacht hat. Man muss sich als Unternehmer, der gut verdient, ja mittlerweile, ich komme mir manchmal vor wie ein Halbkrimineller. Also es ist ein Business, es ist ein Unternehmen. Wir haben nochmal diesen Markt nicht erfunden. Wir machen unseren Job und wir machen den in vielen Teilen sehr gut. Wir beraten Spieler wie Toni Kroos, Marco Reus, viele, viele andere. Das sind tolle Karrieren, auf die wir stolz sind, dass wir die begleiten dürfen. Nochmal, das ist ein typisch deutsches Thema, um das abzuschließen. Ich bin der Erste, der damit an den Tisch geht und gerne bereit ist, Lösungen zu besprechen. Jetzt zu Ihrer Frage. Genau das hätte ich jetzt auch noch angebracht. Ich sehe den 30.06. überhaupt nicht als Problem. Das ist, selbst wenn man in den Juli rein muss, ja, also nochmal, wenn die Geisterspiele nicht zu Ende gespielt werden, dann wird es auch keine neue Saison geben. Und somit ist dann auch egal, wann die jetzige Saison zu Ende gespielt wird. Natürlich laufen viele Verträge am 30.06. aus, aber da gibt es doch mit Sicherheit Lösungen für, da müssen wir sprechen. Ja? Also ich würde doch einem Spieler von mir, der am 30.06., dessen Vertrag am 30.06. ausläuft, der vielleicht auch schon zum 1.07. woanders unterschrieben hat, weil es geht ja auch hier um eine Existenz. Wir können ja jetzt auch nicht warten, bis zum St. Nimmerleinstag was passiert, sondern wir müssen auch irgendwo an die Existenz der Spieler denken, dass es weitergeht. Aber ich bin mir ganz sicher, es gibt Lösungen. Und ich habe gestern mit einem Vertreter der DFL gestern Abend noch geschrieben, als ich das Thema Dresden gehört habe, dem habe ich das auch mitgeteilt. Na klar dürfen viele weitere Fälle wie in Dresden nicht passieren. Und dann verrutscht es. Und dann wird es auch irgendwann schwierig. Aber ich verstehe die Diskussion um den 30.06. noch nicht so richtig. Schauen Sie mal, was in Köln passiert ist. Wir sitzen in Köln, da hat es vor 10 Tagen 3 Fälle gegeben. Kölner sind mittlerweile, ich glaube, 4 oder 5 Mal nachgetestet worden. Da hat es keine weiteren Infizierten gegeben. Und die sind auch nicht alle in Quarantäne geschickt worden. Und man darf, glaube ich, auch nicht so naiv sein und glauben, dass die 3 sich dann auch letzten Donnerstag erst infiziert haben, sondern die liefen ja schon ein paar Tage rum. Also es gibt solche und solche Fälle. Nur nochmal, der 30.06. ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich würde jedem Spieler von mir raten, da mitzuziehen. Und wie das dann rein arbeitsrechtlich aussieht, das müssen dann auch die Vereine untereinander ausmachen. Also der Verein, bei dem der Spieler aktuell im Arbeitsverhältnis steht, mit dem Verein, der ihn dann vielleicht zum 1.7. Aufnimmt. Und jeder Verein wird diese Themen haben. Deswegen glaube ich, gibt es da Lösungen.
Volker, 1.7., gutes Stichwort. Welcher Verein nimmt Upamecano auf?
Ja, wieso? Warum, welcher Verein nimmt Upamecano auf? Wieso ist das denn unbedingt so, dass ihn ein Verein aufnehmen muss? Weil er läuft ja nicht aus, der Vertrag.
Jetzt weichst du mir ein bisschen aus, ne?
Was möchtest du denn hören?
Bleibt er in Leipzig?
Das ist eine Möglichkeit. Ja, wenn ich, also schau doch mal, jetzt spielen wir mal eins. Also wenn ich doch in einem Interview heute und auch gerade bei euch sage, ich glaube nicht an große Transfers. Und ich denke mal, Upamecano ist ein Spieler für einen großen Transfer. Dann ist die Aussage doch eigentlich.
Ja, danke, doch, alles klar. Alles klar, er bleibt in Leipzig. Jetzt haben wir verstanden, Volker, an der Stelle. So, wir müssen noch schnell die Szene der Woche besprechen.
Ja, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Also die Vernunft der Spieler ist gefragt, spätestens eben nach diesem Video, was wir unter der Woche gesehen haben von Hertha BSC und Salomon Kalou. Also da hat sich jeder gefragt, wie läuft es da wirklich ab? Ist das nachher wirklich bei jedem Bundesligisten so? Oder ist Hertha tatsächlich die Ausnahme? Also da wurde sich abgeklatscht, da wurde beim Corona-Test gefilmt, da wurde über Gehaltsverzichte geschimpft. Also das war alles überhaupt nicht vorbildlich, keine Hygieneregeln eingehalten, rein gar nichts. Er wurde suspendiert, das wissen Sie, am Tag später hat er dann zurückgerudert, sich entschuldigt, unter anderem auch bei Sport 1, da können Sie mal reinklicken. Da hat er einen Tag später nämlich exklusiv mit Patrick Berger, unserem Reporter, gesprochen. Also wir hoffen mal, dass spätestens jetzt es wirklich jeder Bundesligist, jeder Fußballer verstanden hat, worum es hier geht und was da eigentlich alles auf dem Spiel steht.
Volker, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, bleib bitte noch bei uns, aber schnell deine erste Einschätzung zum Fall Kalou.
Ja, also es gibt ohne Worte, ist ja alles zugesagt. Also ich weiß ja, dass in der Politik dieses Thema auch von den Gegnern der Geisterspiele natürlich nochmal als Werkzeug benutzt wurde und dass man da nochmal wirklich ins Wackeln geraten ist. Und deswegen, ich krieg's nicht in meinen Kopf, aber ich bitte da auch nochmal wirklich die meisten Spieler oder nahezu alle Spieler versuchen wirklich momentan genau das Gegenteil von dem zu tun. Und seid euch mal sicher, dass der Spieler auch ja, von anderen Spielern dementsprechend behandelt wurde und ja, was vor die Mütze bekommen hat. Also wie gesagt, man sieht es ja auch in dem Video. Ich bleibe dabei. Für mich, das war also nicht irgendwie eine geplante Kiste, sondern die Beteiligten, die haben auf mich, haben die überrascht reagiert und teilweise auch geschockt.
Volker, bleibst du noch bei uns? Hast du noch Lust und Zeit?
Gerne, gerne.
Ja, genau, dann müssen wir nämlich gleich nochmal besprechen, Kalou, ein ja. Einzelfall oder ja, gibt es vielleicht auch noch andere. Ja. Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass an diesem Muttertag. So Kevin, hier brennt der ganze Zeit schon was auf der Seele zum Thema Spielerberater?
Ja, ich fand, es ist ja interessant zu hören. Also aus der Politik hat man so eine gewisse Antenne dafür, wenn gesagt wird, da müssen wir mal drüber diskutieren. Das ist immer die größte Garantie dafür, dass weder darüber diskutiert und erst recht nichts entschieden wird am Ende. Und was ich jetzt aus den Statements verstanden habe, da gibt es seit 4 Jahren einen Diskussionsprozess ohne Ergebnis. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt angeblich, um drüber zu diskutieren. Mir geht es gar nicht so sehr um irgendeine Deckelung, weil ich als Sozi muss ich dann immer sagen, ich finde, für sowas ist irgendwie Steuerrecht und so am Ende da. Wenn man findet, es gibt irgendwo Gehaltsexzesse, muss man darüber reden, wie das mit dem Steuersystem aussieht. Mir hat es jetzt in diesen letzten Wochen einfach an Symbolen gefehlt. Und ich meine nicht eine Sammlungsaktion zwischen Nationalspielern, das ist ehrenvoll, aber das meine ich gar nicht, sondern dass zum Beispiel jemand mal in einem Interview einfach sagt, mir ist bewusst, dass ganz viele Beschäftigte in diesem Land im Moment 60% bzw. 67% Kurzarbeitergeld in dieser Phase bekommen. Genau die Leute, die bei uns in der Kurve stehen und das finanzieren. Und selbstverständlich nehme ich einen Gehaltsverzicht im Moment in Kauf.
Aber das haben ja doch schon einige gemacht. Ist ja nicht so, dass...
Ja, aber auch diese Verbindung, diese Erdung mal zu bringen und zu sagen, mir ist klar, dass ich mich auf einer ganz anderen Wolke bewege, als das bei anderen der Fall ist. Und das ist dann so ein bisschen für mich auch die Frage nach der Rolle von Spielerberatern, wenn wir uns auch Salomon Kalou beispielsweise angucken. Also was für eine Beratung im Wortsinne findet denn da eigentlich statt, wenn sowas am Ende passiert? Verselbstständigt sich da an der Stelle? Redet man da nicht mal zusammen drüber, wie man vielleicht auch ein demütiges Auftreten in solchen Zeiten an den Tag legt? Das ist ja nicht nur die Abstandsregeln nicht einhalten, das ist das Rumwedeln mit diesem Gehaltscheck, wo dann auch andere mitmachen. Da fehlt es mir einfach völlig an der Sensibilität für die Situation. Und ich würde eigentlich schon von als Außenstehender erwarten, wenn da so große Summen fließen für eine Beratungsleistung, dass das nicht nur das Vertragswerk als solches umfasst, sondern dass da auch ein bisschen, sagen wir mal, lebenspraktische Beratung mit dabei ist, die dafür sorgt, dass ich mich halbwegs fehlerfrei im öffentlichen Raum bewegen kann.
Ist das umsetzbar, so wie du sagst? Kommt darauf an, wie viele Spieler ich natürlich auch habe, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch beratungsresistent ist, wie es so schön heißt, oder?
Ja gut, es ist ja niemand gezwungen, dann so ein Vertragsverhältnis tatsächlich auch einzugehen. Es geht ja fast ins Geschäftsschädigende rein, wenn jemand, der bei mir unter Vertrag ist, sich am Ende so verhält. Aber ich, also gerade bei Salomon Kalou, finde ich, stellt sich schon diese Frage. Und natürlich, ihr habt es ja auch angesprochen, ja. Es geht letztlich auch darum, wo fängt sowas an? Ich war 4 Jahre Aufsichtsrat bei Tennis Borussia, kleiner Amateurverein, Traditionsverein in Berlin, aber mit einem starken Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe das hautnah erleben können, wie da zum Teil auch Allianzen aus Beratern und Eltern über die Köpfe von minderjährigen Spielern hinweg vorab schon Karriereplanung für die gemacht haben und die zum Teil auch wirklich von ihrem großen Hobby damit abgebracht haben, weil die zum Spielball von Interessen von Erwachsenen geworden sind und natürlich auch versaut worden sind. Das kann man ganz klar so sagen. Da gab es Beispiele wie Sand am Meer und das finde ich unanständig und wäre mehr wert, als 4 Jahre ergebnislos Diskussionen miteinander zu führen.
Mhm. Volker, was erwiderst du zu den Ausführungen von Kevin Kühnert?
Ich habe genau das gerade ja in dem Beitrag eben gesagt. Also unser Job ist auch, Werte zu vermitteln. Und viele von euch wissen ja, dass wir im letzten Jahr eine ganz große Stiftung gegründet haben. Wie gesagt, Toni hat sie vor 4 Jahren schon gegründet und da geht es nicht darum, irgendwelche Spenden zu sammeln, Herr Kühnert, sondern Toni Kroos geht, ohne ein Medium im Rücken zu haben, regelmäßig, übrigens von Madrid auskommend, in Hospize. Unsere Spieler sind schon auch weit vor Corona in den unterschiedlichsten sozialen Projekten. Und wenn die haben recht, wenn da 4 Jahre lang Gespräche geführt werden, die jetzt nicht zu finalen Lösungen geführt haben. Vieles ist ja schon geregelt worden. Dann habe ich auch gerade gesagt, es ist neu aufgestellt worden. Also die DFVV ist neu aufgestellt worden. Man muss diese Gespräche weiterführen. Aber ich finde es einfach find's unschön, 2, 3 Einzelfälle daraus zu picken. Auch das Thema Kalou, ich habe es gerade gesagt, das ist auch bei uns, glaube ich, ist mir sehr negativ angekommen, aber man kann doch nicht immer hingehen und dann alle in einen Sack tun zu verurteilen, weil ganz wenige Teile sich vielleicht nicht an gewisse Spielregeln halten.
Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Sie sagten, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Gleichzeitig sagen Sie heute im BAMS-Interview, das wird eine ganze Weile dauern, bis sich das wieder normalisiert. Transferperiode wird wahrscheinlich auch im Sommer 21 noch nicht wieder normal sein. Wann kommt denn dieser Zeitpunkt, wo das geeignet ist, darüber zu reden? Viele haben den Eindruck, jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt.
Das sind 2 Paar verschiedene Schuhe, die Sie gerade ansprechen. Das eine ist die Transferperiode, wie wir sie kennen. Das ist so gemeint, dass ich nicht glaube, dass der Markt in den nächsten Jahren so stattfindet, wie wir den kannten. Und das andere Thema ist das Regularium der Spielerberater. Ja, und da geht es nochmal nicht nur um monetäre Sachen. Und der richtige Zeitpunkt, damit habe ich gemeint, dass es jetzt mit Sicherheit nicht der richtige Zeitpunkt ist, diese Gespräche zu finalisieren, weil die DFL gerade andere Aufgaben hat, als sich über 6 oder 8% Provision zu unterhalten, sondern jetzt gilt es, ein System zu retten. Ja, und ich habe es ja gerade auch angekündigt, man sollte dann danach zeitnah, und das werden wir jetzt auch gar nicht anders können, weil es jetzt auch in der Öffentlichkeit ist. Und nochmal, ich betone, ich bin ein Befürworter dessen, dass wir uns an den Tisch setzen. Aber ich glaube, jetzt in den kommenden Wochen, das ist damit gemeint, nicht der richtige Zeitpunkt, gilt es, die Bundesliga zu retten. Und diese neuen Geisterspiele, diese neuen Spieltage, diese 81 Spiele oder 162 Spiele mit der zweiten Liga zusammen, wirklich über die Bühne zu kriegen, so muss man das fast ausdrücken. Ja, aber nochmal, ich wehre mich dagegen, alle Spieler in einen Sack werfen zu lassen und mit Kalou oder mit irgendwelchen Spielern die Gehaltschecks in die Luft halten. Also das ist etwas, was ich sehr selten sehe, und es gibt über 1000 Profis, und diese 1000 Profis sind mit Sicherheit ist mit Sicherheit die Mehrzahl anders getaktet, als das vielleicht, wie das vielleicht gerade 3, 4 Spieler tun.
Volker, angekommen soweit. Markus hat auch noch eine Frage.
Eine Frage habe ich keine, aber ich glaube, dass die Spieler das verinnerlicht haben, um was es jetzt geht. Und wenn Manuel Neuer sagt, wir tragen alle das gemeinsame Trikot der Vorbilder, dann sagt das was aus. Und Kalou hat jetzt ein Negativbeispiel gebracht, aber der Großteil der Spieler hat es verstanden und wird da auch sich solidarisch erklären, auch finanziell. Mit Sicherheit sind alle bereit, da Einbußen in Kauf zu nehmen. Ich glaube, Herr Struth hat vollkommen recht, es geht jetzt darum, das System Fußball zu retten und nicht um irgendwelche Beraterprobleme aktuell. Und wenn wir das geschafft haben, wenn die Geisterspiele vorbei sind, wenn es weitergeht, dann wird sich das automatisch regeln, weil ich glaube schon, dass automatisch in Zukunft weniger Geld in dem ganzen System drin sein wird. Und dann, wenn es die richtigen Leute in die richtige Richtung bringen, dann werden sich Gehälter normalisieren bzw. in die richtige Richtung wieder bewegen. Es werden sich die Ablösesummen irgendwo in die richtige Richtung bewegen und auch dann die Beraterhonorare. Und dann haben wir viel geschafft.
Dazu passt, dass sich gerade in der Werbepause ein befreundeter Anwalt bei mir gemeldet hat und sagte, das Arbeitsrecht lässt es durchaus zu, zum Beispiel für Deutschland eine Honorarordnung festzulegen für einzelne Berufsstände. Gibt es ja auch bei Ärzten beispielsweise. Insofern steht dem rechtlich vielleicht viel weniger im Wege, als wir gedacht haben.
Aber Matthias, wir sind uns einig, glaube ich, war mal interessant, die Sicht auch, ne?
Absolut.
Eines Spielerberaters ausführlich zu hören. Volker, herzlichen Dank für die viele Zeit. Alles Gute und gesund bleiben.
Ja, danke, ja auch. Bis bald.
So, und jetzt haben wir so oft über Salum Kalou schon gesprochen oder es angerissen. Also es fing ja alles an mit diesem Livestream-Video aus der Kabine, das er gepostet hat, wo man gesehen hat, ja, sie halten sich nicht unbedingt, er und seine Mitspieler, an die Hygienebedingungen. Er hat sich entschuldigt, aber ist natürlich auch vom Verein mittlerweile suspendiert worden. Sein Video hat trotzdem große Wellen geschlagen und Fragen aufgeworfen. So schaut's aus.
Mit Social Media hat Hertha BSC in diesem Jahr nicht wirklich Glück. Erst ein Trainer, der auf Facebook seinen Rücktritt verkündet. Jetzt ein Spieler, der per Livestream Einblicke in das Innenleben der alten Dame gewährt, die man vielleicht so genau gar nicht sehen wollte. Zumindest wollte man sie nicht zeigen. Apropos, was schrieb Klinsmann doch gleich wieder über Kalou? Zu alt, satt und ohne Mehrwert. Der eine oder andere bei der Hertha wird möglicherweise denken, hätten wir mal besser auf Klinsi gehört. So schaut's aus. Kalou hat's bestimmt nicht böse gemeint. Ein harmloses Video, ein paar harmlose Handshakes. Meine Güte, zu dumm, dass er die ganze Branche in Misskredit bringt. Für Kevin Kühnert ist damit das Hygienekonzept der DFL gescheitert. Und zwar ganz konkret am Intellekt einiger Spieler und Vereinsvertreter. Bleibt die Frage, ist Kalou ein bedauerlicher Einzelfall oder typisch für den Profifußballer von heute? Man weiß es nicht. Man wundert sich nur, wie unterschiedlich sich Hirn und Fuß doch manchmal entwickeln. So schaut's aus. Dank Investigativreporter Kalou wissen wir jetzt wenigstens, wie so ein Corona-Test bei den Clubs durchgeführt wird. Schauen wir doch mal auf die Zahlen. 1734 Tests hat die DFL durchgeführt und 12 aktuell Infizierte ermittelt. Gar nicht so viel auf den ersten Blick. Einer von 123 ist positiv. Bei der Gesamtbevölkerung ist es aber nur einer von über 4000. Und da fragt man sich schon, warum ausgerechnet im Profifußball, wo bei jedem Verein jede Menge Ärzte rumturnen und ständige medizinische Betreuung stattfindet, die Infektionsquote trotzdem 33 Mal so hoch ist wie bei Otto Normalverbraucher. Hallo? Also entweder ist die Dunkelziffer in Deutschland unfassbar groß oder Kalou ist vielleicht doch kein bedauerlicher Einzelfall. So schaut's aus.
Ich finde, das gehört schon dazu, dass man sagt, die Dunkelziffer wird ja gerade bei den deutschen Zahlen nicht berücksichtigt, wenn wir uns anschauen, von wie vielen Tests sind wie viele positiv. Bei der Bundesliga, da läuft ja gerade letztendlich auch zum ersten Mal diese Art Feldversuch, den sich viele für ganz Deutschland wünschen, dass einfach große Gruppen getestet werden, um eben auch herauszubekommen, wer infiziert ist, obwohl er keine Symptome zeigt. Das war ja bei allen Fällen bislang so, dass die Spieler keine Symptome gezeigt haben. Man kann eben trotzdem positiv sein. Wir können ja davon ausgehen, dass in Deutschland deutlich mehr infiziert worden sind in den letzten 6 Wochen als die 170.000, die in der Statistik stehen, weil eben nicht repräsentativ flächendeckend getestet wird.
Kevin, wie siehst du das? Profifußball, du hast gerade einen Beitrag, haben wir ja auch ein schönes Zitat von dir gehört, ne?
Naja.
Der Intellekt.
Ja, also ich habe in dem Tweet, den ich dazu abgesetzt habe, von einzelnen Spielern gesprochen. So. Also das ist mir auch wichtig, das nochmal festzuhalten. Niemand hat behauptet, hier würde sich die Mehrzahl der Spieler oder auch nur eine große Gruppe nicht daran halten. Aber dieses Konzept, was die DFL vorgelegt hat und wofür sie das grüne Licht der Politik bekommen hat, steht jetzt unter Beobachtung einfach und unter Vorbehalt. Und da ist sowas natürlich Gift. Und ich finde es schon interessant, wie innerhalb weniger Tage aus dem, was wir dort gesehen haben, der sogenannte Fall Kalou geworden ist. Es ist, und das sieht man auch auf dem Video, kein Fall Kalou. Da läuft halt nicht einer leichtfertig durch die Kabine, sondern da findet Shake Hands statt. Dazu gehören immer zwei Leute. Da ist ein medizinisches...
Also leichtfertig läuft er schon durch die Kabine.
So, ja, das ist natürlich. Nicht, aber so,
nicht nur er.
So und auch wenn die nicht wussten, dass man live drauf ist, da kann man jetzt ethisch drüber diskutieren, ob das fair den anderen gegenüber ist. Aber es bietet uns ja einen Einblick in das Innenleben zumindest einer der 36 Kabinen der Profiklubs in Deutschland. Und das wird ja, also da hat ja nicht jemand Geburtstag an dem Tag gehabt, dass da Party war in der Kabine, sondern das ist ja anscheinend eine normale Situation in dem ganzen Setting, was wir dort erlebt haben, inklusive ja auch dem medizinischen Personal des Vereins, was auch fröhlich noch Hände mitgeschüttelt hat. Und dass da der Verdacht am Ende bleibt, dass wir zwar nur einen kleinen Ausschnitt gesehen haben, aber
das medizinische Personal hat nicht die Hand geschüttelt. Das war der Co-Trainer am Anfang.
Der Co-Trainer, Entschuldigung. Ja, Fehler meinerseits. Aber trotzdem natürlich Leute, die insbesondere noch mal eine Vorbildfunktion in dem Zusammenhang haben. Und das finde ich dann schon, also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu glauben, dass das jetzt wirklich der Once-in-a-Lifetime-Moment gewesen ist, bei dem wir zufällig alle einmal Mäuschen spielen
dürfen. Da gewinnt man natürlich den Eindruck, Benni, ne, das könnte auch schon öfter passiert sein.
Ja, der große Hans Meyer, und dem würde ich nie widersprechen, hat mal gesagt, in jedem Kader gibt es 5 Dumme. Und ich glaube, das Konzept muss man dann eben an den Personen, die vielleicht ein bisschen Hilfe und Beratung brauchen. Also, der ist so gefallen, ja. Der geht noch weiter mit, und einer von denen würde unter der Brücke leben, wenn er nicht Fußball spielen würde. Also damit geht es noch weiter. Aber ich glaube, das Konzept muss eben an denen ausgerichtet werden, die Hilfe brauchen oder dem man das nochmal extra erklären muss. Und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, bei mindestens 17 Bundesligisten ist ein bisschen der Jubelschrei losgegangen, dass nicht einer von den Spielern das an die Kamera angestellt hat. Social Media ist für Spieler heutzutage selbstverständlich, live zu gehen, Kontakt zu den Fans aufzubauen. Und der Salomon Kalou hat nicht nachgedacht so. Der hat nicht nachgedacht, der ist reingegangen, der hat seine Mitspieler richtig dumm aussehen lassen. Habe ich ein bisschen erschrocken, als der Volker Stuth gesagt hat, so, der hat einen vollen Latz bekommen. Also das hoffe ich nicht, aber der hat den ganzen Verein dumm aussehen lassen. Aber auch da bin ich bei dir, es war nicht nur einer. Es war der ganze Verein, der dumm aussieht. Und dann, was mir dann gefehlt hat, und das hatte ich beim Fall in Köln auch schon, dass so ein Verein sich nicht mehr hinstellt und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben Fehler gemacht, wir haben daraus gelernt, wir machen es anders. Nein, da wird dann der Spieler gesagt, das ist ein Einzelfall, der entschuldigt sich jetzt noch reumütig.
Er hat sich entschuldigt, genau.
Ja. Genau, auch wie Birger Vestrat vom 1. FC Köln, das war alles falsch übersetzt und so weiter. Das ist ein Reflex von Vereinen zu sagen, der Fehler liegt nicht bei uns, das ist ein Einzelfall. Anstatt mal zu sagen, das war ein verdammter Fehler, das kommt nicht wieder vor, das war der Schuss vor dem
Buch. Das hat Hertha aber gesagt in der Pressemitteilung. Ja. Für uns ist das nochmal der Hinweis, dass wir nochmal mehr mit den Spielern sprechen müssen. Offenbar waren die Hinweise nicht eindeutig
genug.
Aber es gab ja in der Kabine anscheinend auch keine Vorkehrung. Also wir kennen das im Moment aus jedem Supermarkt, dass an der Kasse alle 2 Meter Striche auf dem Boden sind, damit man den Abstand hält. Ich sehe in dieser Kabine keinerlei Vorkehrungen, ein Signal zu geben, Leute, auch hier gilt Regeln einhalten. Absolut. Das ist kein großer Aufwand, das zu tun.
Absolut, auch eine Maskenpflicht in der Kabine, um einfach dieses Signal zu senden, wir sind hier in einer besonderen Situation. Absolut, ich möchte nicht die anderen Spieler jetzt zu sehr in Schutz nehmen. Ich glaube, dieser Reflex, wenn jemand vor einem steht und irgendwie die Faust hin, das kann schon mal passieren. Der Kalou ist da schon eindeutig der Akteur, der, wie wir gerade richtig gesagt haben, die anderen sehr, sehr schlecht aussehen lässt. Aber klar, das Ding war verhängnisvoll.
Also er hat sich exklusiv entschuldigt, nämlich bei uns, bei Patrick Berger. Patrick, grüße dich, hallo.
Hallihallo. Schönen guten Tag in die Runde.
Ja, erzähl mal, wie war es denn?
Ja, wie war es? Natürlich, wie alle in der Runde, hat man sich natürlich gewundert, wie dieses Video entstanden konnte. Am nächsten Tag habe ich ziemlich schnell dann den Salomon Kalou kontaktiert, weil ich auch sagen muss, sehr, sehr dummes, verantwortungsloses Video, das ist ganz klar. Aber von ihm als einer der erfahrensten Spieler im Hertha-Kader, für mich der größte Star der letzten Jahre, bei den Berlinern Afrikameister, Champions League-Sieger, hätte man das tatsächlich am wenigsten erwartet. Und vor dem Hintergrund haben wir ihn kontaktiert und haben gesagt, das Video war dumm. Es entsteht gerade außen aber natürlich ein Eindruck, den ich so von ihm nicht kenne. Ich durfte ihn 2 Jahre in Berlin auch beobachten. Eigentlich ein total anständiger, ein demütiger Fußballer, einer, der eine Stiftung hat, wo er sich gerade auch in den Zeiten in Afrika, in seinem Heimatland Elfenbeinküste einsetzt für hilfsbedürftige Menschen. Und dann haben wir uns mit ihm unterhalten und er hat in dem Interview ganz klar Reue gezeigt und hat gesagt, es war total dumm, es war verantwortungslos und es war ein riesengroßer Fehler von mir. Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, das zumindest erkannt zu haben.
Wenn ihn so also was für ein Typ würdest du sagen, ist er? Hat er sich jetzt wirklich entschuldigt, weil er es eingesehen hat? Oder wir haben ja eben schon gesagt, die Vereine dann vielleicht auch, oder der Verein in dem Fall zu ihm hingegangen ist?
Ja, also was für ein Typ ist er? Man muss schon ganz klar sagen, dass er in der Mannschaft mit, glaube ich, die größte Akzeptanz hat, dass er jemand ist, der total anerkannt ist, der sich auch jungen Spielern annimmt, der total beliebt ist, ob das ein Per Schellbrett ist, ob das ein Karim Rekik ist. In der vergangenen Saison weise ich immer ganz gern darauf hin, Ondrej Duda, der gerade an Norwich ausgeliehen ist, der in ein völliges Loch zwischendurch gefallen ist, den hat er immer wieder stark gemacht, hat gesagt, you are our number 10. Und das sind so diese Geschichten, wo man schon merkt, im Verein selbst ist er total beliebt, er ist Publikumsliebling bei den Hertha-Fans und deswegen hat man schon gemerkt, dass ihm da ein Fehler unterlaufen ist und dass ihm das total leid getan hat. Das hat er im Interview auch mehr als deutlich gemacht, aber nichtsdestotrotz, ich nehme ihn nicht in den Schutz. Es war natürlich ein Video, was absolut dämlich war, das ist ganz klar.
Patrick, dann vielen Dank für deine Einschätzung. Alles Gute.
Danke, liebe Grüße, gesund bleiben.
Stefan, wie siehst du das, die ganze Situation, diesen Fall? Ich meine, das Video war ja auch relativ lang, ne?
Ja, ich meine, so fatal wie das Video war, hat es vielleicht aber auch positive Dinge. Punkt 1 für Hertha, die gesagt haben, wir entschuldigen uns dafür, wir müssen es aber besser machen, wir müssen noch mal mehr in das Gewissen der Spieler rein. Mhm. Um ihnen ganz klar auch zu sagen, dass sie eine extreme Verantwortung haben. Punkt 2 für andere Vereine zu sagen, das, was ja gerade kurz hier besprochen wurde, auch in den Kabinen gewisse Dinge und Regeln einzuhalten, wie in den Supermärkten auch, zu sagen, auch daran müssen wir arbeiten. So schlimm wie es ist, muss man das Positive daraus ziehen. Ich sage ja immer, es müssen leider Gottes immer schlimme Dinge passieren, um darauf zu reagieren.
Um es besser zu machen,
ganz klar. Aber was wir nicht machen sollten, ist Kalou hier menschlich zu verurteilen. Ja, er hat sich entschuldigt und damit muss die Geschichte dann aber auch beendet sein.
Okay,
ja, also mehr, noch reintreten und drauftrampeln, das sollte man nicht machen. Er hat einen Fehler gemacht und vielleicht war es aber auch wichtig, eben für die Bundesliga zu sehen, wir müssen noch an gewissen Dingen arbeiten. Dass das eben nicht passiert, dass wir irgendwelche Fälle haben in den nächsten 2, 3 oder 4 Wochen.
Also Hertha hat ja auch eine besondere Saison hinter sich. Ja, also wenn sie irgendwo reintreten können, dann nutzen sie auch diese Situation. Die Gefahr bei dem Video war, es war an einem Montag. Die Entscheidung auf Bund und Länder war an einem Mittwoch. Also da wurde viel Arbeit geleistet, um das bis Mittwoch im Prinzip wieder in die richtige Bahn zu lenken. Wenn das Video am Dienstag gekommen wäre, rein von der Emotionalität, von der Kurzfristigkeit, weiß ich gar nicht heute, also können Sie besser entscheiden, wie die Politik sich am Mittwoch geäußert hat. Ich glaube schon, dass da auch wieder die DFL, die jeweiligen Vereine natürlich lokal gearbeitet haben und Demut gezeigt haben und. Aber die Gefahr an dem Video, also abgesehen davon, Kalou ist der Fotograf und nicht der schlauste Fotograf. Das muss man auch sagen. Trotzdem handeln ja alle drumherum irgendwie. Also auch ein Betreuer, der dann die Hand gibt. Matthias, tu mir einen Gefallen. Also das ist ein Mann aus dem Leben. Das darf ihm nicht passieren. Und ja, auch, weil mir einer eine Faust hinhält. Also ganz im Ernst, in den letzten 8 Wochen halten mir eine Menge Leute die Faust hin. Ich nehme die gar nicht.
Aber dann bin ich aber der Meinung, dann muss man an die Verantwortlichen des Vereins appellieren und rangehen und sagen, hey, ihr habt die Regeln nicht richtig aufgestellt beziehungsweise nicht richtig kommuniziert. Das ist meine Meinung.
Ja. Aber das ist ja eine der spannenden Fragen jetzt auch für den Ablauf der nächsten Wochen. Sagen wir mal, in dem unwahrscheinlichen Fall, wir kriegen noch mal so ein Video, wie wir es jetzt bei Hertha aus der Kabine erlebt haben, mitten in diesem dann laufenden Spielbetrieb. Was passiert denn dann eigentlich? Und da sind 3, 4 Spieler involviert. Werden dann nur die rausgenommen? Wird dann die Mannschaft vom Spielbetrieb suspendiert? Also wie geht man denn in einem komplexen System wie einem Ligabetrieb, wo alle nochmal auch auf die Anwesenheit aller anderen Mannschaften angewiesen sind, wie geht man denn damit um? Was ist denn das Drohpotenzial gegenüber denjenigen, die jetzt gegebenenfalls auch weiterhin Regeln brechen?
Also die DFL war natürlich wieder involviert in Form von Christian Seifert.
Bei den Bildern, die ich gesehen habe, war ich natürlich bestürzt. Ich war auch wütend. Ich hoffe, dass das der allerletzte Warnschuss war, dass auch der Letzte gemerkt hat, dass er sich grundsätzlich jetzt anders verhalten muss und im Idealfall übrigens auch danach. Ja, denn einiges, was wir da gesehen haben und auch einige Kommentare, die da kamen, die hätte ich auch unabhängig von der Corona-Krise ziemlich unpassend gefunden.
Also, ein deutlicher Warnschuss, so die Meinung von Christian Seifert. Wir müssen gleich nochmal über den Zeitpunkt reden. Machen nochmal eine ganz kurze Pause und gleich wieder zurück. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass und Laura hat noch ein paar Sachen für uns, hoffentlich.
Genau, wir sind Ihnen noch die Frage der Woche schuldig. Also DFL-Schock, was bedeuten die neuen Corona-Fälle in Dresden für den Neustart? Übrigens, sehr, sehr viele im Netz sprechen sich eben gegen diesen Restart aus, sind nicht dafür, dass die Bundesliga jetzt wieder mit dem Spielbetrieb beginnt. Und das sieht man eben auch bei dieser Auswertung. Also entweder man ist dafür oder man ist eben hier dagegen. Wir hatten drei Antwortmöglichkeiten. 44% sagen, nee, der Neustart, der muss abgesagt werden. Und auch Sie zu Hause haben uns ja angerufen. Uli Hoeneß ist übrigens nicht mit dabei gewesen. Also er hat nicht die Möglichkeit genutzt, hier mit dabei zu sein. Aber die Zuschauer, das war die Meinung.
Natürlich muss die Bundesliga abgebrochen werden. Das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Ansonsten wird Dynamo Dresden benachteiligt.
Meiner Meinung nach steht die Entscheidung, dass die Liga wieder beginnt, nächstes Wochenende. Also man sollte nicht immer sämtliche Entscheidungen umwerfen für alles und jedes.
Warum brechen wir nicht einfach die Liga ab? Keiner steigt ab. Wir stocken die Ligen auf 20 Mannschaften auf. Bleibt die Tabellenkonstellation so, wie sie ist?
In jeder Physiotherapiepraxis, wo ein Mitarbeiter infiziert ist, positiv, wird die ganze Praxis geschlossen. Also warum soll der Fußball jetzt hier eine Ausnahme bilden?
War eine Befangenheit gerade da, hat man an der Sprachfärbung gehört, glaube ich. Also.
Wir sind durch. Dankeschön an euch. Ich mach's ganz einfach. Bleibt gesund. Also, nächste Woche. Stefan, gucken wir uns mal wieder, ne? Gucken wir uns mal schön wieder Fußball an. Ne? Hoffen wir zumindest mal. Ne? Oder wir alle. Matthias, danke fürs Kommen. Benni, Kevin, alles Gute. Chef, Chefin da hinten. Viel Spaß jetzt mit Doppelpass-Klassikern. Und ich glaube, es geht um Jürgen Klinsmann heute. Es wird eine spannende Sache. Schönen Sonntag und schönen Muttertag natürlich vor allen Dingen. Tschüss.